komm ruhig dazu, Bernd. Herzlich willkommen hier im Google-Büro in Berlin. Entschuldigen Sie die kleine Verzögerung. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass alle Punkt 18 Uhr hier sind, aber wir sind in Berlin. Richard, we're in Germany and so everyone was here at 6 p.m. sharp. Und Richard hat aber gerade an anderer Stelle eine Rede gehalten, die nicht so pünktlich Deutsch angefangen hat, sondern mit 45 Minuten Verspätung. Deswegen bitte ich in seinem Namen auch um Entschuldigung, dass er ein bisschen zu spät dran ist. Aber jetzt fangen wir auch an. Mein Name ist Ralf Bremer. Ich bin der Sprecher von Google hier in Berlin. Und wir veranstalten zum ersten Mal hier sowas gemeinsam mit dem Medienmagazin Nitro und mit dem DJV Berlin Bernd Lammel, an den ich jetzt zunächst mal übergebe.
Ja, danke, Ralf. Wir wollen mal die Zeit wieder einsparen, deswegen will ich es auch versuchen, kurz zu machen. Denn hier gibt's ja schon eine Menge Leute, die sich kennen auf dem Podium, ob's Thilo ist, ob's Marva ist, die bei uns schon mal moderiert hat beim Journalistentag, oder Marco Maas, der als Autor bei der Big Data-Ausgabe dabei war. Insofern alte Bekannte. Und wir wollen uns ja heute hier auch nicht über Medienkrise irgendwie runterziehen gegenseitig, sondern wir wollen mal nach vorne schauen. Wie sieht's aus? Wie arbeitet der Journalist von morgen? Wie werden wir in 10 Jahren arbeiten? Das ist unser Thema. Und ich glaube, da sind wir hier in einer unheimlich guten Gemeinschaft, wie wir es bei den Workshops schon erlebt haben. Und wir erleben ganz kleine Medienunternehmen, so wie Markus Unternehmen. Wir sind noch weniger, wir sind nur 6 in der Redaktion und so ein ganz großes globales Unternehmen. Und im Berliner Journalistenverband und nicht nur dort, auch auf der Bundestagung Besser Online ist ja Google als Sponsor und als guter Bekannter schon dabei gewesen. Auch bei uns haben wir schon Workshops durchgeführt in der Geschäftsstelle. Insofern ist das eine Kontinuität, die wir auch gerne weiter pflegen wollen. Und in dem Sinne will ich gar nicht mehr erzählen.
Genau, mir bleibt nur noch die Aufgabe, einen Gast zu entschuldigen, Marcel Mettelsiefen. Hat heute Morgen eine Mail geschrieben, er hat es ein bisschen mit dem Snowboardfahren übertrieben. Er bittet sich zu entschuldigen, er hat es leider nicht geschafft. Ich habe mich sehr auf ihn gefreut, für die, die es nicht wissen. Er hat ja gerade aktuell den Grimme-Preis gewonnen. Und als kleines Trostpflaster zeigen wir jetzt wenigstens das kurze filmische Porträt über Marcel Mettelsiefen.
Krisenberichterstattung ist eine Herausforderung auf vielerlei Ebenen. Was es aber wohl an erster Stelle braucht, ist eine gehörige Portion Mut. Kaum jemand kann das besser beurteilen als Marcel Mettelsiefen. Als freier Journalist und Fotograf ist er seit jungen Jahren unterwegs in Krisengebieten wie Palästina, Israel, Afghanistan, Irak und zuletzt Syrien. Mettelsiefen ist in den letzten 4 Jahren immer wieder nach Syrien gereist. Zuletzt entstand dabei die Doku »Die Kinder von Aleppo«. Ein Film über den erschütternden Alltag von Kindern im syrischen Bürgerkrieg. Mettelsiefen erhielt dafür in diesem Jahr den Grimme-Preis. Gerade versucht der Filmemacher der Familie aus seinem neuesten Werk Syrien, die Kinder von der Front, in Deutschland zu einem gerechten Asylverfahren zu verhelfen.
Sich in diesem Falle lohnt, diesen Kindern einfach mal eine Zukunft zu geben.
Also er kann leider nicht hier sein, aber von hier aus natürlich gute Besserung, Marcel Mettelsiefen. Und damit übergebe ich jetzt sehr gerne an unsere Moderatorin Marva Eldesuki und ihre Gäste Marco Maas, Eleni Klotzikas, Richard Gingras, Thilo Jung und Friedrich Küppersbusch. Herzlich willkommen und viel Spaß.
Vielen Dank. Es ist sehr, sehr schade, dass Marcel jetzt nicht bei uns ist, weil er auch so tolle Sachen zu erzählen hätte. Aber wir haben auch noch einen Fotografen in unserer Runde, Ex-Fotografen. 3 Jahre hast du als Fotograf gearbeitet, Marco Maas. Warum hast du aufgehört?
Bei mir war es so, ich habe angefangen mit der Fotografie, als es online noch nicht wirklich um viel Bildsprache ging. Und da mussten wir uns beim NDR, für die ich viele Fotos gemacht habe, drüber streiten, dass Bilder größer werden dürfen als 320 mal 240 Pixel. Also das ist so viel auf dem Bildschirm. Und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass Bilder groß erzählt werden müssen, damit man große Sachen machen kann und eine Bildsprache entwickeln kann. Dann haben wir das ein paar Jahre lang gemacht und es ist daraus tatsächlich ein eigenes kleines Business entstanden, dass wir mit 4 Fotografen knapp 150 Events pro Jahr begleitet haben für den NDR und andere Kunden. Entschuldigung, wenn ich so schlucke, ich bin recht erkältet, deswegen kommt das immer so ab und zu. Und dann war es aber so, dass ich gemerkt habe, dass die Bilder an sich A, nicht mehr so die Anerkennung gefunden haben, weil sie einfach nur Bilder waren, und B, auch nicht mehr so verkauft wurden, ganz einfach. Das heißt, ich konnte mein Geld nicht mehr damit verdienen, ich habe keine Anerkennung mehr wirklich ernsthaft dafür bekommen, und Bilder waren einfach Wegwerfware, denn inzwischen muss man ja leider sehen, dass das aktuelle iPhone, hier sieht man es bei jeder Anzeige, macht eine ähnlich gute Bildqualität bei einer Technik, die einfach viel, viel günstiger ist. Also iPhone kostet 800 €, wenn es ein gutes ist, und meine Fotoausrüstung hat 10.000 € gekostet, die ich immer auf Stand halten musste. Und diese Schere, die habe ich einfach nicht mehr für mich und mein Umfeld vernünftig hinbekommen. Und da ich sowieso mehr interessiert bin an Innovationen als an dieses Geschichtenerzählen über die visuelle Geschichte, ich erzähle sie jetzt über Innovationen. Also ich bin im ähnlichen Bereich geblieben, mache jetzt was anderes, aber
genau,
mit mehr Leuten und im Team.
Und was du jetzt machst, das gucken wir uns jetzt mal an. Marco, mach's.
Als Datenjournalist versuche ich, irgendwo Datenquellen aufzudecken.
Schon in der Schule schraubte Mars an Computern herum und war begeistert vom Internet. Er wollte Online-Journalist werden und begann, Medientechnik zu studieren. 1999 stieg er beim NDR ein, baute die Online-Redaktion mit auf und steuerte zu unterschiedlichsten Projekten nicht nur inhaltliches, sondern auch technisches Know-how bei. Marco Mars heute. Medientrainer, Programmierer, Unternehmer, Netzwerkaktivist, Datenjournalist.
Schönen guten Tag, Marco Maas ist mein Name und ich will mal gegen den ganzen Lärm hier an eine kleine Einführung geben.
Mit seiner Firma Open Data City beschäftigt er sich vor allem mit den Themen Open Data und Linked Data. Mit Lobbyplek lehrt er Europas Politiker das Fürchten. Die von Maas mitentwickelte Plattform durchleuchtet die Herkunft von Gesetzestexten und weist auf deren Übereinstimmung mit entsprechenden Lobbypapieren hin. Ob er im Zuge dessen auch mal die Vuvuzela rausgeholt hat? Zuzutrauen wäre es ihm.
Schön gemacht.
Wie unterscheidet sich denn die Arbeit vom klassischen Journalisten zum Datenjournalist, was du ja bist?
Also der Datenjournalist oder Datenjournalismus funktioniert ganz klar im Team. Wir sind ganz häufig im Verbund Programmierer, Journalist und Grafiker, um unsere Geschichten so zu erzählen, dass wir ein neues Art von Storytelling erzählen können. Dass wir also versuchen, verschiedene Elemente so einfach erlebbar zu machen, dass man nicht mehr tief in irgendeine Materie einsteigen muss, aber trotzdem versteht, worum es dabei geht. Also ich hatte vorhin im Workshop gezeigt, unsere paar Visualisierungen zum Thema Überwachung, Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Meine Mutter hatte am Anfang gesagt, sie hat ja nichts zu verbergen. Das ist ja alles schon in Ordnung, wie es da so ist, und die werden ja schon das Richtige machen. Aber durch so eine Visualisierung, wie wir sie da machen, verstehen die Menschen dann einfach, okay, ich habe vielleicht doch was zu verbergen und ich möchte vielleicht doch über meine Daten Herr sein und verstehen, wie es funktioniert. Und bisher ist die Fallhöhe, wie man in so eine Geschichte reinkommt, also wenn ich jetzt unbeleckte Leser kriegen möchte, die noch nie was mit dem Thema zu tun gehabt haben, habe ich ein riesengroßes Problem, weil ich sehr viel Technik vorher erklären muss. Und mit visuellen Mitteln habe ich die Möglichkeit, einen einfachen Einstieg zu generieren, der es ermöglicht, so ein Thema auch in die breite Masse zu bringen.
Aber kannst du das nochmal anhand eines Projekt oder sowas beschreiben, damit wir uns das noch besser vorstellen können?
Nehmen wir mal zum Beispiel, warum nicht? Ja, wir haben mal ich nenne das gerne das Stück Datenpolemik, weil wir mal uns mit Herrn Gauck beschäftigt haben, der am Anfang der Snowden-Affäre gesagt hat, das ist alles gar nicht so wild mit der Stasi und dem NSA, weil die NSA speichert ja, die Stasi speichert Es ist nicht so schlimm mit der NSA, weil sie speichert ja nicht komplett alle Gesprächsinhalte und speichert alle Videos und so weiter ab. Es war bei der Stasi viel, viel schlimmer. Und hat gleichzeitig in der Presse gab es eine Mitteilung, dass die Datenkapazität vom neuen NSA-Speicherzentrum 5 Zettabytes oder sowas betrug. Kein Mensch weiß, wie viel 5 Zettabytes oder Jottabytes oder was auch immer sind. Und da haben wir jetzt mal genommen, okay, wir haben die Stasi mit 200 Aktenkilometern und haben uns überlegt, welche Fläche benutzen die Aktenschränke, die ungefähr 3 Lagen hoch sind und so viel Blatt Papier fassen. welche Fläche würde davon betroffen sein? Und da stellte sich raus, für Berliner Verhältnisse ungefähr die Museumshalbinsel in Berlin. Und dann haben wir uns angeguckt, was ist denn die theoretische Speichermöglichkeit der NSA hier mit ihren 5 Zettabytes oder wie viel es waren, und haben sind auf eine Fläche gekommen, die ungefähr der kompletten Fläche von Afrika dem gleichkommt. Und jetzt können wir hier natürlich visuell schön die Geschichte erzählen und sagen, so viel ist das, so wenig ist das. Der Politiker behauptet jetzt aber, dass das beides irgendwie in ein Verhältnis gesetzt werden kann, was natürlich nicht funktioniert. Um diese Geschichte visuell zu erzählen, muss man nicht verstehen, was ein Megabyte ist, was ein Jottabyte ist. Man muss nicht verstehen, was da technisch hintersteht, sondern man muss einfach nur dieses Bild sehen. Und jeder, der mal irgendeine Strecke gereist ist, von Hamburg nach München, von Hamburg nach Mallorca oder sonst irgendwohin, hat ein besseres Verständnis für diese Größendimensionen. Weil gerade in diesem ganzen digitalen Bereich sind die Größendimensionen so drastisch, dass einfache Vergleiche nicht mehr ausreichen.
Aber in deinem Team arbeiten ja nicht nur Journalisten, richtig? Also wie viele Journalisten seid ihr? Wie viele
Programmierer? Wir haben 2 Journalisten, von dem einer eigentlich mehr Projektmanagement macht, 7 Programmierer und Programmiererinnen und eine Grafikerin und ein Projektleiter. Und ich bezeichne mich, also ich habe auf den Titel Geschäftsführer, bin aber faktisch eher sowas wie der Champagnerminister, der auf Veranstaltungen rumgeht und die Arbeit von den anderen vorstellt und versucht dann auch neue Kunden zu akquirieren und so.
Okay, aber du nimmst ja deine Arbeit auch mit nach Hause. Du hast irgendwie deine Freundin leidet ja gerade unter deinem Job, glaube ich. Was hast du da zu Hause angestellt?
Genau, wir machen gerade, das wird irgendwann demnächst TM bei Spiegel Online laufen, eine Geschichte, die hat den Arbeitstitel Sensorenresidenz. Also ich habe mein Zuhause mit insgesamt 85 Sensoren ausgestattet. Da geht's um Heizung, um Lichter, um CO2-Sensorik, um was weiß ich, was mir da noch alles anfällt. Und all diese Daten sammeln wir und speichern wir, und man kann dann sehen, zu welchen Zeiten welche Personen das Haus betreten oder verlassen, zu welchen Zeiten die Lichter ausgehen. Ich hatte vorhin die kleine Anekdote erzählt, durch die CO2-Sensoren, mit denen habe ich mal rumgespielt. Ich habe einen im Wohnzimmer, habe alle Fenster und Türen zugemacht und wollte mal gucken, wie lange dauert es, bis der CO2-Sensor anschlägt und sagt, jetzt bitte lüften. Das waren so, keine Ahnung, 40 Minuten. Und dann habe ich am nächsten Tag nochmal auf die Echtzeitdaten geguckt vom Büro raus und habe gesehen, dass die Kurve viel steiler anstieg und es ungefähr 2,5 Personen sein mussten, die gerade in meinem Wohnzimmer waren. Und dann habe ich mal meine Freundin angerufen und habe gefragt, was denn da gerade los ist. Und die hat mir dann erzählt, dass sie gerade Klavierunterricht gibt und die Mutter von dem 5-jährigen Kind auch noch mitgekommen ist. Klingt jetzt sehr lustig und sehr, sehr spannend, aber meine Wohnung mit den 85 Sensoren generiert am Tag derzeit 10.000 Datenpunkte. Pro Tag 10.000. Und wenn ich jetzt mir das Internet der Dinge mal vorstelle, was demnächst auf uns rollt, und jetzt hatte Samsung gerade bei CES, das ist so eine Consumer Electronics Konferenz, da haben sie erzählt, es werden pro Jahr 300 Millionen Dinge jetzt verkauft, in 5 Jahren wollen sie 500 Millionen Dinge haben, und all diese 500 Millionen Dinge sollen in 5 Jahren Sensoren haben, die untereinander sich unterhalten. Also meine Schuhsohle kann mit meiner Hose sich unterhalten und die versteht, was in meinem Glas drin ist und so. Ist natürlich datenmäßig total spannend, was da passiert. Und natürlich auch sehe ich, dass da berechtigte Interessen von irgendwelchen Werbetreibenden sind, die dann wissen wollen, was jetzt hier gerade getrunken wird, wer gerade vor dem Kühlschrank steht und was es da nicht alles gibt. Und diesem Versuch wollte ich mich mal aussetzen, und wir sammeln jetzt gerade fleißig, und irgendwann wird da eine Geschichte draus werden, die eben dieses Internet der Dinge und dieses Datensammeln einfach mal konkret am Beispiel zeigen soll.
Eine Frage an Friedrich Küppersbusch. Findest du nicht, das klingt doch nach also journalistischer Berichterstattung, die sich mit Forschung quasi vermischt. Glaubst du, Forschung ist vielleicht die Zukunft? Also für uns Journalisten?
Ich bin erstmal beeindruckt davon, dass wir in unterschiedlichen Generationen und unterschiedlichen Berufen die exakt gleiche Erfahrung hatten, nämlich die brutale Vervolkstümlichung der Technologie. Also ich habe in deinem Alter da als Volo ein Team befehligen müssen mit Kameramann, Kameraassistent, Tonassistent, erster Beleuchter, zweiter Beleuchter, dann hatten die auch schon keinen Bock mehr zu fahren, also Fahrer. Oft war noch ein Motorradfahrer dabei, der das Zeug, wir haben noch auf 35 mm angefangen, ins Kopierwerk fahren musste, damit das abends aktuell raus konnte. Damit haben wir eine Sozialhilfeempfängerfamilie in Gelsenkirchen überfallen und gesagt, der Gummibaum muss da weg, das stört die Lampe. Haben den schön die Wohnung verwüstet, haben, wenn du das in Honorare runterrechnest an dem Tag, ungefähr das an Geld verbrannt, was die an Sozialhilfe in einem halben Jahr kriegten. und kam dann mit dem Film im Sender und da sagte dann noch ein Entscheider, ja, wäre aber gut, wenn zufällig der Minister, mein Parteifreund, noch vorbeigekommen wäre, wenn ihr den auch noch hättet interviewen können. Und das alles kann jedes Handy, was hier im Raum ist. Jetzt. Also das hat mich erstmal gesmasht, wo du auch für deinen Teil gesagt hast, dann gehe ich lieber gleich in eine andere Richtung, ohne vorgreifen zu wollen. Das macht übrigens auch innovationsskeptisch. Weil dazwischen liegen 50 Innovationsschritte von Film auf Magnetband, von U-Matic auf Beta und. Und jedes Mal heißt es, das ist jetzt das ganz Google Glass oder meinetwegen die Vollsensorifizierung unserer Lebensräume oder Schuh spricht mit Hose, die hätten sich eine Menge zu erzählen bei mir. wo ich eigentlich in dem ganzen Weg gelernt habe zu sagen, versuch nie der Erste zu sein, der es kauft.
Okay, also nochmal ganz kurz auf die Frage
zurück. Ach, die Frage, ja. Ihre Frage möchte ich wie folgt beantworten. Ich glaube, es ist rasend spannend, dass Menschen diesen ganz engen Transfer von Wissenschaft zu Anwendung, auch zu gesellschaftlicher Relevanz leisten. Ich bin ein großer Feind davon, die Universitäten völlig an den Tropf von Unternehmen zu hängen. Aber ich bin ein großer Freund davon, den Universitäten zu sagen, was zum Teufel sollen wir mit der Scheiße anfangen, die ihr da forscht? Kann es auch mal anwendbar sein? So.
Okay. Willst du dazu was sagen?
Genau, also die Frage war ja, soll der Journalist der Zukunft forschen? Jetzt von mir als jemandem, der technische Innovationen begeistert begrüßt, ich sag ja klar, als Konsument will ich auch nicht die erste Generation kaufen, aber um Technikfolgen Abschätzung zu machen, ich glaube, darum muss es im Journalismus der Zukunft auch vermehrt gehen, ist das vielleicht schon notwendig, dass man sich dem mal aussetzt? Denn ich glaube, eine der Qualifikationen im Journalismus der Zukunft wird sein, genau diese Technikfolgen abschätzen zu können, weil wir sind in einer Welt, die immer digitaler wird und immer mehr Digitalisierung bricht über uns hinein. Und derzeit habe ich eher den Eindruck, dass viele Journalisten das einfach sich mittreiben lassen und dann steht da halt ein Computer jetzt oder ich habe nicht mehr 35 mm, sondern jetzt irgendwie eine kleine Handykamera. Aber was das eigentlich bedeutet für das journalistische Erzählen? Also wir hatten vorhin, in dem Einstieg hatten wir die Medienkrise. Ich glaube, es ist keine Krise, sondern es ist ein Medienwandel. Wir müssen einfach verstehen, mit diesem Wandel umzugehen und diesen Wandel vielleicht auch zu begrüßen als Journalisten, weil die Aufgabe, die Kernaufgabe eines Journalisten ist es, in einer Gesellschaft Debatten zu stiften und Debatten zu moderieren und gesellschaftliche Probleme aufzuzeigen. Und die werden vermehrt in der Zukunft durch Technologie auch kommen.
Ja, jetzt möchte ich gerne Thilo Jung was sagen.
Nee, ich wollte nur kurz anmerken, also ich finde, was er macht, ist der Tech-Journalismus, der gemacht werden muss. Also ich meine, heutzutage wird ja Tech-Journalismus als etwas verkauft, wo neue Geräte vorgestellt werden, wo von Apple das neue iPhone vorgestellt wird und was Samsung dagegen packt und jede Berichterstattung von irgendeiner Elektronikmesse wird als Tech-Journalismus verkauft. Das, was Marco macht, das ist Tech-Journalismus, nämlich sich mit Sachen auseinandersetzen und Übersetzungsleistungen liefern, damit die normalen Leute quasi das verstehen, was auf sie zukommt.
Aber er arbeitet ja mit so viel Programmierern. Also findest du, wir sollten auch vielleicht das auch mal lernen? Also ich glaube, für mich wäre das jetzt sehr schwierig.
Also ich glaube, man muss sich in die Qualifikation, ich bin sprechfähig, um mit Programmierern zu reden, versetzen. Also ich glaube nicht, dass ein Journalist, der gut schreiben kann, der tolle Geschichten nach Hause bringt und der Themen identifizieren kann, jetzt unbedingt noch ein bisschen PHP können muss. Da wird eher der Programmierer drüber lächeln, wenn der Journalist probiert, jetzt wirklich selbst was zu machen. Aber man muss in der Lage sein, mit einem Programmierer zusammen ein Thema zu entwickeln und es anzufassen und vielleicht auch dem Programmierer so weit über die Schulter zu gucken und nicht gelangweilt zu gucken, wenn da irgendwelche spitzen Klammern auf und zu gehen, sondern man muss vielleicht auch verstehen, was da gerade passiert und wo die Probleme sind. Und nur wenn das funktioniert, kann man zusammen vielleicht was Neues schaffen, was Spannendes schaffen. Also den Programmierer nicht nur als Mittel zum Zweck sehen, sondern als Ergänzung seiner eigenen Arbeit, mit der mehr geschaffen werden kann, als das, was man alleine sonst machen könnte.
Richard Gingras nickt immer so bestätigt und ich habe das Gefühl, Sie finden es ganz gut, was er sagt, oder? Also teilen Sie die Meinung?
Teilst du die Meinung? Absolutely. In a number of different ways. First of all, I do very strongly believe that journalists going forward, I'm not saying every journalist needs to be a computer scientist or a data journalist, but they do need to be at least familiar with the nature of that art and science such that it can take advantage of it. Furthermore, I think data journalism is one of the most promising areas of the future of journalism in general. I mean, here we are moving into a world of big data, of sensors everywhere. And in a sense, what's the responsibility of journalism but to hold those in power to account? To my favorite definition is a journalist is supposed to comfort the afflicted and afflict the comfortable. But we need those challenges. I think with data journalism in particular, one element of its power is also in rethinking, in a sense, what the end form is. We're seeing many news organizations now take advantage of data journalism, primarily as part of their analysis of data sets, all going to the creation of an article. And that's obviously a powerful thing. But as we know, articles are often here today and gone tomorrow. I think the interesting potential about data journalism is, are there areas where we can use data journalism to create, in a sense, ongoing, evergreen data utilities or knowledge utilities, I refer to them as. And I'll cite a very quick example. In the United States, there's a journalism organization called ProPublica. A few years ago, they did a deep exploration of dialysis treatment centers. There are several thousand dialysis treatment centers in the United States, and very esoteric subject. But they did this deep analysis, and in the end, they did, of course, the usual three-part article, 30,000 words. But in addition, they created a knowledge utility which continues to exist today called a dialysis tracker, where anyone can go to this website, enter their postal code, and find the dialysis treatment centers near them, find the morbidity rates, the costs, and so on, to help them make that decision. That's an important journalistic service, and it can be an ongoing service, and in some of these areas, self-sustaining. In fact, ProPublica, one of their strongest lines of revenue, is actually in their use of data. For providing these kinds of services. So I think the potential is absolutely vast and, frankly, hugely important to the future of our societies. We need that journalistic counterpoint in the world of big data.
Darf ich dazu direkt? Ja. Ich finde, ProPublica ist ein ganz tolles Modell und ich finde es total schön, dass wir in Deutschland jetzt seit ungefähr einem halben Jahr auch sowas Ähnliches hier haben. Also der David Schraven und ist derjenige, der das stiftungsfinanzierte Recherchebüro Korrektiv gegründet hat und die machen genau diese Sachen. Also da gab es jetzt vor kurzem zum Beispiel die Recherche zu multiresistenten Keimen, wo gesagt wurde, wir gucken einmal global darauf, wie ist die Situation mit multiresistenten Keimen, bauen aber gleichzeitig eine Datenbank auf, wo kleine lokale Redaktionen oder Einzelmenschen, einzelne Bürger auch Fälle melden können, um so zu verbinden, das Große von oben gucken journalistisch und das kleine Lokale und das irgendwie zusammenzubringen. Und das sind genau die Modelle, ja, wo ich auch in der Zukunft viele spannende Formen sehe.
Jetzt gehen wir mal über vom Datenjournalisten zu einer freiberuflichen, unabhängigen, tollen Frau, die im Radio und im Fernsehen arbeitet, und zwar Eleni Klotzikas.
Sie will es wissen. Von A wie Athen bis Z wie Zahlungsstopp. Eleni Klotzikas ist als kritische Journalistin und Griechenland-Expertin derzeit sehr gefragt. Denn sie hinterfragt. Nach ihrem Studium der Kommunikationswissenschaften schreibt sie für die Zeitung. Für das Fernsehen steht sie hinter der Kamera. Die investigative Journalistin machte mit ihren Reportagen zuletzt beim Deutschlandfunk und auf Radio 1 von sich hören. Sie berichtet aus Brasilien, China, Georgien und ihrer zweiten Heimat Griechenland.
Showdown in Griechenland. Morgen wird gewählt.
Eleni Klotzikas fragt nach, sucht Fakten und schreibt die Geschichten von morgen. Dafür lockt sie sich in brisante Themen ein, wie auch heute bei uns.
Gerade heute stand ja in Berlin großer Besuch an, und zwar aus Griechenland, aus deiner Heimat. Du bist ja halb Griechin, halb Deutsche. Und zwar der Ministerpräsident Alexis Tsipras ist heute da. Findest du denn, die deutschen Medien gehen mit Griechenland fair um?
Die deutschen Medien, naja, sagen wir mal, einige Medien bestimmt nicht, aber es gibt Zeitungen, finde ich, also die Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, die haben gute Korrespondenten, die sich mit Griechenland auskennen, griechische Korrespondenten, und gehen mit Griechenland sehr fair um. Ich arbeite selbst als freie Autorin für Frontal 21. Wir haben da die Möglichkeit, selbst hinzureisen, wirklich tief zu recherchieren, und vor Ort mit den Leuten zu sprechen, auch Hintergrundgespräche zu führen. Und von daher denke ich, dass wir versuchen, auf jeden Fall gerecht mit Griechenland umzugehen. Also ich betrachte mich ja selbst als ein Teil der Medien. Natürlich, wenn ich jetzt solche Debatten sehe wie, hat Varoufakis jetzt nun den Stinkefinger gezeigt oder nicht und das sozusagen die politische Agenda hier, sage ich mal, setzt, dann frage ich mich, ob das jetzt vielleicht wirklich nicht vielleicht an dem Problem vorbei diskutiert wird. Aber wer wirklich kritische Berichterstattung und gute Berichterstattung über Griechenland finden will, der findet sie auch. Aber man muss natürlich suchen, das ist wahr.
Auf den Stinkefinger gehen wir auf jeden Fall später nochmal ein im Talk. Der Spiegel hat jetzt vom Wochenende den Titel gezeigt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da stand ganz groß The German Übermacht und stellt Merkel in der Reihe von Wehrmachtsoffizieren dar in Athen. Und ist es aus deiner Sicht, das Titelbild, ist es eine Provokation oder hat wirklich Griechenland vielleicht auch Angst vor Deutschland?
Ich denke, das Titelbild Merkel und Wehrmacht miteinander zu verknüpfen, ist eine Provokation. Aus vielen Gesprächen mit Griechen, auch mit meiner Familie, mit Freunden, weiß ich, dass sich so eine Art von Frustration und Wut vielleicht unberechtigterweise oder auch berechtigterweise sehr auf die Person Angela Merkel konzentriert. Weil es einfach auch wie teilweise die griechischen Medien arbeiten, wie so ein Konflikt und, sage ich mal, der Versuch, eine sogenannte Rettung hinzubekommen, kommuniziert wird, prägt natürlich sozusagen eine Wahrnehmung des Konflikts. Und da haben auch nicht immer die griechischen Medien eine ruhmreiche Rolle gespielt. Da hat aber auch diese ganze Rettungspolitik, in Anführungszeichen, keine so tolle Rolle gespielt. Also ich weiß es zum Beispiel durch Gespräche mit jemandem von der EU-Kommission in Athen, dass es am Anfang so war, dass die Troika, die ja jetzt nicht mehr Troika genannt werden darf, in Griechenland Pressekonferenzen gegeben hat, nachdem sie mit den griechischen Ministern über das Geplante, was dort verabschiedet wurde und den Fahrplan sozusagen beraten hat, dann an die Öffentlichkeit getreten ist. Und dann sind die griechischen Journalisten wiederum zu den griechischen Politikern gegangen und haben gesagt, ja, aber das und das hat jetzt hier der Herr Thompson vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds gesagt, und die haben das dann abgestritten. Und so hat dann die Troika, ist dann dazu übergegangen, gar keine Pressekonferenzen mehr zu geben und sind dann sozusagen immer so als Phantome, als die grauen Herren mit den Folterinstrumenten, mit den fiskalischen, die dann so heimlich durch Hintertüren in die Ministerien eindringen und den griechischen Politikern sagen, was sie zu tun haben. Und das teilweise wohl auch, man weiß es von guten Recherchen von Kollegen, es gab vor kurzem einen Film über die Troika, das Arbeiten der Troika, die auch wirklich teilweise Gesetzesinitiativen geschrieben haben. Und also Gesetze selbst geschrieben haben, die dann die griechischen Parlamentarier verabschieden durften. Also von daher ist natürlich auch, wie das Ganze gelaufen ist, und wie es auch den Griechen vermittelt wurde, nicht optimal gewesen, sodass da der Eindruck entstanden ist, eine fremde Macht von außen sagt uns, wie wir zu leben haben, was wir zu tun haben, wie das Problem gelöst werden soll, weil leider war es so, dass die Probleme nicht gelöst sind und Griechenland leider immer noch die höchsten, also mehr die Staatsverschuldung Griechenlands, sage ich mal, so hoch gestiegen ist, wie sie vor der Rettung nicht war.
Du greifst ja solche Themen beim Radio auf und auch jetzt im Fernsehen. Wie kam es eigentlich? Was war der Anlass dafür, dass du vom Radio zum Fernsehen gegangen bist?
Das war Zufall, wie immer im Journalismus oder wie man da halt so hinkommt manchmal. Und zwar, ich habe eigentlich für den WDR recherchiert, für ein Radio-Feature in Athen und habe da, weil sowas muss man ja auch finanzieren und gerade fürs Radio ist es ja auch schwer, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht einfach nur so einen Fallschirmjournalismus betreiben möchte, einfach mal kurz hin, 3 Interviews, 4 Interviews führen, sondern schon ein bisschen länger dort bleiben, um mal auch wirklich länger sich mit den Leuten zu unterhalten und auch wirklich sich das anzugucken. Da hatte ich dann ein Recherchestipendium von Netzwerk Recherche bekommen und dann hat mich eigentlich ein Journalist vom ZDF angesprochen, der gerade eine große Doku dazu gemacht hat, zur Eurokrise, also es nannte sich noch Griechenland-Lüge, das war die erste dieser Doku-Reihen. Und da haben wir dann, seitdem haben wir dann angefangen zusammenzuarbeiten, weil er meinte dann, Mensch, toll, du bist Journalistin, die Griechisch spricht, aber auch die deutsche Seite versteht. Und so hat sich diese Zusammenarbeit einfach weiterentwickelt und das ist halt für mich eine tolle Chance, weil so brauche ich keine Recherchestipendien mehr, weil mit dem ZDF hat sich jetzt diese Zusammenarbeit so ergeben, dass ich recherchieren darf, wir da zusammen hinfahren und so weiter, das Vertrauen aufgebaut ist und auch weiterhin wir darüber berichten.
Und welche Möglichkeiten hast du dadurch mehr, als wenn du jetzt fürs Radio arbeitest? Also für deine
finanzielle Möglichkeiten einfach durchs Fernsehen. Okay. Wie gesagt, für das WDR-Feature musste ich mir extra noch ein Recherchestipendium organisieren, weil man einfach auch länger vor Ort bleiben will. Also sage ich jetzt mal, es ist einfach hinzufliegen, wirklich Interviews zu führen, aber wenn du wirklich dich auch noch mal 3-mal mit jemandem treffen willst, weil es vielleicht beim ersten Mal nicht so gut geklappt hat oder er doch nicht alles erzählen wollte. Es ist ja halt auch gerade wichtig, wenn man jetzt investigativ arbeitet, schon Vertrauen zu gewinnen. Ja, also ich sage mal, wir hatten jetzt zum Beispiel eine Geschichte, wo wir über Leute berichtet haben, die, also 3 Millionen Griechen, keinen Zugang mehr haben zum Gesundheitssystem. Also eine krebskranke Frau, die ihre Krebstherapie nicht mehr bezahlen konnte. Und so eine Leute einfach so vor die Kamera zu zerren, da muss man natürlich schon hinfahren und sich mit denen unterhalten oder auch einfach öfter mit Leuten sprechen, auch von der EU-Kommission dort in Athen. Und ja, diese Möglichkeit bietet das natürlich, hat man dann eher, wenn man dann auch fürs Fernsehen arbeitet.
Ich hatte ja mit Marcel Mettelsiefen, der ja leider krank ist, davor gesprochen. Und der ist ja Kriegsreporter und ist ja auch viel in arabischen Ländern unterwegs. Und er hat erzählt, dass er jetzt als VJ quasi arbeitet. Er ist ja jetzt auch Filmemacher, nicht nur Fotojournalist. Und dadurch baut er eine ganz andere Nähe zu den Protagonisten auf, weil da nicht mehr so ein großes Team ist und nicht mehr so viele Leute sind. Das wollen ja immer mehr öffentlich-rechtliche Sender mit VJs arbeiten. Ist das deine Zukunft, dass du vielleicht auch auf VJ umsteigen möchtest und nicht mehr neben der Kamera, sondern hinter der Kamera stehst?
Also sowohl als auch. Also es gibt Situationen, wo sich das anbietet, einfach wo man so in Milieus eindringt, wo jetzt so ein ganzes Kamerateam einfach stört, die Atmosphäre kaputt macht oder die Leute sich eingeschüchtert fühlen. Ja, so man muss ja auch erstmal das Vertrauen gewinnen und dann kommt da gleich so eine ganze Armada von Technikern, die irgendwie Lampen verrücken und was weiß ich. Es bietet sich nicht immer an, aber ich sag mal, wenn ich mich jetzt mit jemandem, mit Profis unterhalte und also interviewe, sei es jetzt irgendwelche Business-Leute, wie ich es habe jetzt bei, als es darum ging, um die Rüstungskorruption der Vertreter von Krauss-Maffei Wegmann in Griechenland. Dann bin ich natürlich froh, wenn ich da so, weil er erwartet natürlich auch so eine gewisse Wichtigkeit und so ein paar Leute die Lampen da aufstellen und ich kann mich voll auf ihn konzentrieren. Also da möchte ich jetzt nicht anfangen, meine Kamera aufzubauen und das Licht zu setzen, weil ich habe da wirklich genug zu tun, mich mit ihm einfach auseinanderzusetzen, irgendwie so seine Sympathie zu gewinnen oder irgendwie irgendwas aufzubauen, eine Gesprächssituation. Und da stört es dann, wenn ich jetzt anfangen würde, ja, meine Technik rauszuholen, sage ich jetzt mal. Aber ich sag mal, das eine würde ich sagen, schließt das andere nicht aus. Ich möchte beides machen.
VJs?
Nee, ich kann nur das bestätigen, was sie sagt. Also wir benutzen ja auch sehr wenig Technik und ganz kleine Kameras und so weiter. Und einfach nur, ich kann nie in die Gäste reingucken, aber es ist auf jeden Fall mal so, je weniger Technik vor ihnen steht, desto privater werden sie und desto mehr lassen sie zu. Also Fragen, die gestellt werden, je so offener sind sie. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass sie sofort vor einem 100-Personen-Publikum sitzen, sondern sie haben das Gefühl, ich rede ja nur mit dem Typen jetzt.
Gut, aber wenn es ein Politiker oder, sag ich mal, ein Geschäftsmann ist, dann weiß der ganz genau, der dann kannst du ihn eher, denke ich, dadurch kriegen, dass du ihn mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontierst und indem du ihm genau zuhörst. Also die sind meistens schon sehr, lassen wenig Fehler zu in dem Sinne, dass sie jetzt warm werden und vergessen, dass da eine Kamera steht. Also ich sag mal, ich glaube, das ist wirklich von den Menschen abhängig, also mit die man gerade interviewt.
Aber Rupert Neudeck, der Gründer von Cap Anamo, der Hilfsorganisation und ja auch Kollege von uns, hat mal auf die Frage gesagt, Herr Neudeck, es ist so schrecklich, wo überall auf der Welt gibt es Katastrophen? Und das ist ein paar Jahre her. Und seine Antwort war, naja, es gibt überall da Katastrophen, wo Journalisten bis mittags sind und bis abends mit dem Range Rover Defender wieder im Hotel zurück sind. Und das hat sich geändert, also da, wo deine Frage darauf zielt. Also wenn irgendwo am Ende der Welt ein Inuit oder ein Schwarzafrikaner noch ein Handy hochreißen kann, dann ist es potenziell ein Thema, wenn das bewegte Bild des Gates ist. Und das Zweite, was euch beide, finde ich, eindrucksvoll verbindet, also wo schon zum Thema des heutigen Abends, finde ich, ein wichtiger Gedanke rausgestellt ist, es ist Hochspezialisierung, ne? Also du bist ein bisschen auf dieses Griechenland-Thema spezialisiert worden, du hast dich da fast bewusst hin entschieden, in diese Richtung zu gehen. Und das ist was man früher Journalisten gesagt hat, in der Ausbildung, ihr seid Generalisten, also jetzt von Lokalzeitung bis also mindestens bedeutende Regionalzeitung müsst ihr einfach alles können und zur Abwechslung auch mal den Sport. Und heute lernen wir, das stimmt nicht mehr. Damals hat man gesagt, beim Spiegel, da gibt es jemanden, der hat Medizin fertig studiert und sich dann ein bisschen Journalismus noch drauf geschafft, weil das ist sowieso, das hat man im Blut oder man lernt es nie. Und heute lernen wir es genau umgekehrt. Du kannst dich gar nicht früh genug entscheiden, da schlägt mein Herz, da will ich hin, das ist wirklich mein Thema. Und damit eine Spezialisierung anbieten, die es dann vielen, die vielleicht viel breiter auftreten, schwierig macht zu sagen. Also im Grunde hast du eben erzählt, Kurzfassung für die Bild-Zeitung, Gauck redet Quatsch. Ja, das sagen viele, nur er kann es beweisen. Ne? Und darin liegt der Sex der Spezialisierung, er kann es beweisen. Und auch übrigens ein Rückweg aus diesem Lügenpresse-Gequatsche. Dass wenn der Journalist sagt, nee, ich war da oder ich spreche die Sprache und ich habe die Leute gefunden, die nicht fiktiv sind oder ich habe es recherchiert und ich kann es euch bis zur letzten Datenstelle beweisen. Das, was wir dem Publikum offenbar schulden, weil es jetzt gerne mal denken möchte, wir würden alle lügen.
Auf die Lügenpresse gehen wir später auch noch mehr.
Gerne.
Mehr ein, auf jeden Fall.
Ich glaube auch wirklich, dass Journalismus dadurch besser wird, indem man wirklich spezialisierte Leute zusammenarbeiten einfach. Also gerade jetzt hier, ich sag mal, die Euro-Krise oder die Finanzkrise. Also da ist natürlich auch hilfreich, so das zu visualisieren, diese ganzen komplexen Zusammenhänge einfach mal so auf so eine Grafik zu bringen, hilft natürlich unheimlich.
Ich glaube, eine Sache, die du erwähnst, das kann ich echt nur unterstützen. Früher war es so, oder der Journalismus, wie ich ihn früher noch selbst gelernt habe, war ja, ich suche mir Experte 1, der sagt mir, so ist das, dann suche ich mir Experte 2, der mir sagt, naja, ganz so ist es nicht und ich selbst schreibe ein bisschen Artikel drumherum und im Endeffekt ist das Fazit von mir, ich weiß auch nicht so genau, aber ich bleib weiter dran. Und ich glaube, dass die Zeiten sind vorbei, weil so viel Zeit habe ich gar nicht, mich mit dieser Art von Journalismus zu beschäftigen. Denn wenn mich das Thema interessiert, weiß ich genauso viel wie der Journalist im Regelfall oder sogar mehr. Das heißt, er muss mir entweder eine Neuigkeit bringen oder eine tiefere Erkenntnis. Aber nur dieses, die einen sagen so, die anderen sagen so, die Zeiten, glaube ich, kommen nicht wieder.
Gott sei Dank. Ja. So, wir haben ja auch in unserer Runde internationalen Besuch und zwar den Head of Google News und für den haben wir natürlich auch einen Film vorbereitet und zwar Richard Gingras.
We have seen by any means the peaking of that level of general contribution.
Gandalf of News, so nannte ihn einmal ein bekannter deutscher Blogger. Zaubern kann der Herr mit dem markanten Bart zwar nicht, doch Richard Gingras zählt seit über 30 Jahren zu den Pionieren bei der Entwicklung neuer Technologien und Plattformen in der Medienindustrie. Seine Karriere startet Richard als Fernsehjournalist bei NBC. Dort experimentierte er bereits 1979 mit interaktiven Nachrichten via Teletext. In seiner Funktion bei Google leitet er nun auch Google News, einen Dienst, der in 72 Ländern rund 1 Milliarde Leser mit journalistischen Inhalten verbindet. Eine Reichweite, um die ihn wohl selbst der echte Gandalf beneiden würde.
Richard, wärst du heute gerne noch Journalist?
Oh, absolutely. I mean, I, as I've often said,
I think right now we're in a period of renaissance in journalism creativity. I truly do. You know, obviously, we're in a vastly different media ecosystem than we were 40 years ago. In fact, I think for the most part, many in the publishing world, I don't think have fully understood just how different it is and how important it is for innovation to happen, how important it is for us to rethink, in a sense, every dimension of the media model, whether that be the use of new technologies, the use of data journalism, the rethinking of the form. You know, when we think about it, every media form, you know, when radio was introduced, people began using it to read newspaper articles to their audiences, and then they realized, oh, well, that's not exactly the right writing style for radio, and so on and so forth. So every media form requires its rethinking. In this environment, it's exponential because everything is so much different. We're no longer the high priests of media speaking down to audiences. They're speaking back to us. So I think it's an extraordinary time to be a journalist, particularly if you can be in an environment where you can innovate. And innovation is hard. I don't mean to suggest that it's easy. In fact, I think in many institutions, particularly existing media companies, the biggest challenge is how do you change the culture to accommodate innovation? Because the truth is that, you know, corporate structures have typically been defined and built to improve consistency and efficiency and reduce risk, when in truth in this world what we need is more innovation. What we need is cultures that can take risks, try things, make mistakes, and learn from them. You know, what I often point out to folks is, yeah, I've been working in the digital trenches for 35 years. The truth is, what's different between me and the rest of us here is I simply made a whole lot more mistakes along the way. And we learn from them. So I think it's an extraordinarily exciting time. We get to reinvent, in a sense, what journalism is. And I should say get reinvent. We will be constantly reinventing because, of course, the pace of technological change is not going to stop. It's, if anything, it's going to quicken, which is why it's important to be on top of the technology, to understand how we can use these tools to approach journalism in new ways. And as I noted earlier, I think the world we're in, given its complexity, given its reliance on technology, given its reliance on data, really demands that journalism's function be there in equal footing to be able to challenge those efforts and, in a sense, keep the culture, keep the governments, keep corporations honest.
Wir haben ja gerade im Beitrag gehört, dass 1 Milliarde Leute auf Google News zurückgreifen. Das bedeutet, ihr seid eine Quelle, die eine ganz große Verantwortung hat. Wie gehst du denn mit dieser Verantwortung um?
Well, yes, it's true. We and let me clarify. Google, across its properties, because Google News is not just news.google.com. We're basically an infrastructure that seeks to understand the expression going on in journalism around the world in near real time. Right? We have 72 editions of Google News around the world, and we operate in 45 languages. We have no journalists. We're entirely machine-driven. So that number, we put news through various forms, Google Search, Google News, and so on, in front of 1 billion users a week. What's our job there? Our job there, actually, is simply to provide users with a diverse set of the best quality articles we can find on any given subject, as best as we can do that. And frankly, that's something that we continue to evolve and learn ourselves because of the complexity involved. But, you know, if I go right back to the creation of Google News some 13, 14 years ago now, it was created by an engineer by the name of Krishna Bharat right after 9/11. And it was primarily because he felt it was important to find a way on a given subject to find that diverse set of expression. On a subject like 9/11, to find not only the journalist expression in New York or in the United States, but from around the world. That's what we look at our job as doing, is how do we, again, connect our users with the best possible expressions of knowledge that the ecosystem can generate, such that those users can go to those sites and consume those articles on those sites. So, yes, we put news in front of 1 billion unique users each week, and we also trigger something well in excess of 10 billion visits to news sites each month. So we drive a lot of traffic to news organizations in doing so. But that's a, yes, it's a significant responsibility, and it's something that we continue to try to improve what we do. And I'm sure that will always be the case because, again, the ecosystem changes, and we're fallible. We'll continue to evolve and get better as we go forward.
Prüft ihr eigentlich eure Google News, bevor ihr sie der Öffentlichkeit anbietet? Also ist das nicht auch eine Gefahr für den Journalismus?
No, I mean, when you think about what Google News does, we take and crawl, as it were, is the technical term, some 65,000 sites around the globe. It's actually well more than that, but the public number is 65,000, and we're adding all the time. So we take and crawl their sites at least every 10 minutes around the world. It's all done in real time. So there is no prior review. But if you think about what we do, you know, this might make it a little bit more comforting. In a sense, what we do, someone says, well, how do you choose, if I go to news.google.com or news.google.de, how do you decide what story is on top versus the second or the third? And in a sense, we don't decide. In a sense, what we're doing is crowdsourcing those decisions to all of the editors out there. So in the United States, when we look at what's the top story in the United States, it is effectively saying, this is what the journalism organizations in the United States are covering right now. You know, so we look at it in terms of not only the volume of coverage, we look at sites and we say, we always try to attach in a sense of reputation, like which sites do people like to go to, and say, well, you know, is, for instance, the Washington Post or USA Today or the New York Times, not only are they covering this story, is it on their front page? How high is it on their front page? So all of the decisions that we make, they're not editorial decisions per se, they're machine-driven decisions, but they basically reflect the cumulative expression and cumulative editorial decisions of the corpus of news organizations that we take and monitor.
Richard, a moment ago you said we have no journalists. So in Germany many people think the correct scripted version of that sentence should be, we have no journalists whom we pay. That's a great difference. What is the difference between your work and maybe the job of a person in former times who produces printing machines, for example?
Who produces printing machines?
Yeah.
I'm not sure I would say. I'm not seeing the comparison there. Again, you say we don't do journalism. What we do is point to the expression that we see out there. What I see my job is, how do I make sure that quality work is getting the largest possible audience it can find? You know, as an example, I'm going to give you a slightly different example here, but I met recently in New York with a young journalist who's become a good friend of mine. Some of you might know him. His name is Adam Ellick. He's one of those journalists who operates in all media forms, video, text, radio, so on. He did the documentary on Malala Yousafzai in Pakistan. And I was meeting with him. He says, you know, I just finished a three-month project, a report on ISIS, and it's been an editorial review for the last 3 weeks, and we're going to publish it tomorrow. He said, but, you know, unfortunately, I know what's going to happen. We're going to publish that article, and within a matter of hours, there's going to be, you know, 500 other articles which are largely rewriting my work. And that's true. And that's, you know, unfortunate. And that's one of the things that, for instance, we would like to, as we work with the industry, address, is how can journalists increasingly, in this maelstrom of expression, provide additional signals to the reader and to the ecosystem, to algorithms like ours, to help us do a better job in that regard. So in that case about ISIS, how can we better understand that canonical work by Adam Ellick should be given sufficient ranking? So that's our job and our responsibility, is how do we, over time, in efforts that sometimes involve the news industry themselves, evolve our whole approach to journalism such that we can do that job of surfacing the best quality work and make sure it's available to the largest possible audience.
But like, sometimes the best journalism doesn't come from the big media institutions, but also from single journalists, like freelancers and all that. And when you say you create like the news that the big media institutions are covering right now, are you just creating a mirror image of what is being reported from mainstream media?
No, no, not at all. In fact, that's a very, very important point. I said well in excess of 65,000 news sites. Those aren't all major institutions by any means. They include blogs. They include that long tail of journalistic expression, which I think is actually so important. In fact, we've made a significant effort to make sure that those individual players in many cases are brought in to the index as well. It's not about mainstream media. I think that's one of the powerful things about this new ecosystem is that so many can participate. And I think it's our job to also identify those and bring them into the mix. I did an interview with a journalist by the name of Ezra Klein in the United States. Some of you may know him. He founded something called Vox.com. And he said to me, Vox is very new. He says, we don't have the Google juice. And I said, well, yes, but actually you do, because we can see who's pointing to your articles, and you can very quickly, in a sense, build that reputation. But that, too, is something that we would like to improve all the time, over time. I would like our systems. I'll give you an example of Glenn Greenwald, who worked with me when I was running Salon, and then he went to The Guardian and then to First Look, is can we do a better job on our side of understanding where the expertise is in the ecosystem? Can I understand that Glenn Greenwald has expertise on national security issues and make sure that we're surfacing content from him on that subject, whether he's at Salon or The Guardian or First Look or wherever he may be, right? Because to your point, we are in an ecosystem now where I think it is much more about the brand of the individual reporter, as it were, as much as it is about the collective brand of the journalistic institution that brings them together.
That means that you change the algorithm then if you highlight something. And what is the criteria that you choose? Well, this one is important and
well, in all of these things, by the way, when I say choose, there's an effort underway in the United States that I'd like to touch on. It's actually not just in the United States. It's actually international, called the Trust Project. It's something that has just been coming together. And it's a coalition of individuals in the news ecosystem, ranging from large publishers to small individual journalists and not. And it is about that very point my big point is like, in this maelstrom of public expression, it's much harder today to tell the difference between what's credible and what's not. You know, in the old world of journalism, when, you know, the number of news brands in the United States or media brands in the United States could probably be counted in less than 10,000, not the 10 million that there are today. You know, the fact is that quality news organizations are competing on equal footing with corporate advocacy, with raucous opinion, and so on. How do journalists help us understand the difference? And so the Trust Project is about just that. It's about bringing people together, in a sense, to rethink what's the architecture of journalistic content. It says, you know, can we do it? Should journalists be more transparent in their best interests about who they are, about access to the full body of their work, about on articles that matter, about citations that support the conclusions they've reached, right? These are signals and cues that would be very helpful to readers in trying to decide which voices are credible and which are not, and also a huge help to search engines and algorithms, not just Google, but anyone who is seeking to define that. Because to your point, there's no one at Google sitting there saying, oh, Glenn Greenwald, got to put him on the list. We don't do that. It's really about, can we find the signals in the ecosystem today to help us understand, oh, Glenn Greenwald writes a lot about this. He's worked for Salon, but now he's at First Look. Let's represent that somehow in our, you know, in our algorithmic thinking, as it were.
But wouldn't it be great to open your algorithm to the public so that anyone with the knowledge could understand how it works, because it's news, it's not advertisement. So,
My sense of that is in a sense the results of our algorithm are very are extremely transparent and there for people to see. The literal complexity of the algorithm, a completely different story. But what I often tell folks in every meeting I have is, where you think our algorithm is making the wrong decision, send us the examples such that we can understand that. We're perfectly willing for our work to be assessed and challenged, and have people tell us where we're right and where we're wrong. I think that's quite a bit different from saying, you know, open up the algorithm, which is, again, I wouldn't understand it if I had it in front of my eyes either, much less anyone else out there.
But as an eager journalist who is critical with his subject, if I take a look at Google News and try my test results, I would put them into database and try to reverse engineer your algorithm to find maybe possible mistakes and stuff like that. It would be a lot easier if you would open up that kind of stuff.
I understand, but it's something that changes every day, right? It's a constant evolutionary process. I think it sounds like an easy and right solution to say release the algorithm, but I honestly don't think in the end that's what will be terribly productive for any of us involved in this.
Mm-hmm. So what do I have to do that my work is highlighted by Google? Who do I have to know? I mean, who's deciding? What are the criteria? Actually, I didn't quite understand.
You know, our criteria is as best as we can divine from, you know, we scour all these sites. We take and analyze the articles to understand the nature of their topicality. Is this about business? Is it about sports? Is it about ISIS? Or is it about the economy of Greece? So then we can take and cluster them by story. Then we also look in and try to understand, again, through signals of the ecosystem, what are the most reputed sources? And that often comes from both a sense of popularity, what articles are people clicking on, what sources are they clicking on to are others in the ecosystem pointing to them, right? The original PageRank algorithm was largely based on reference, as it were. You know, that if, say, the New York Times references an article over here, well, that's in a sense a signal of endorsement. So these are the kinds of dimensions that we look at. You know, what I tell journalists is, you know, the best thing you can do is continue to create great work, and very basic stuff in terms of headlines and so on is be descriptive about it enough so that we can understand what it is. But it's really about the quality of the work, and it's about as best as we can determine from those signals how do we figure that out. But there are no lists of sites or names or whatever that drive our actions. In fact, when I was running Salon, I was sitting on a panel with Krishna Bharat, who was the founder of Google News, and I, for one, was, you know, it's a tremendous driver of traffic, and so I actually did what you did. I said, Krishna, if I gave you all the money in my pocket, would it help our rankings? And of course, that's not the way it works.
Okay, then you have to tell us more about the signals later, maybe.
What I will say is, again, and that's why this effort about the Trust Project, the more signals, the better. And I think in this realm, the more elements that we can work with to understand the nature of the article, the nature of the work that went behind the article, is helpful. Not just to Google, but, you know, obviously there are many search engines, there are many algorithmic systems from social networks and on, that all are seeking to understand these things. And the better the industry can be, the better journalists can be at providing signals to help those algorithms will prove, I think, quite beneficial.
Since today we're here to talk about the future of journalism, what's the future of Google News? Because I'm kind of afraid that Google News might become irrelevant when you look at Facebook. I mean, Facebook now is way better at delivering news to people because the news are right in their newsfeed. Facebook decides what news gets into the newsfeed and what not. People don't have to search for news anymore. Sure. They're confronted by it in their newsfeed. So what's the future of Google News? Can they compete against Facebook?
Well, two dimensions. I mean, you know, first of all, you know, as we're seeing, people are consuming news. First of all, they're consuming more news than ever before. And they're consuming it throughout the course of the day. And they're consuming it in different ways. Right. Some, indeed, Facebook is their primary source of news. You know, others might be Flipboard. Others, it might be you know, via Google News. So we're looking at it in two ways. One is we're continuing to explore and develop what we think might be new experiences for media consumption. Right. How do we help people find the content that's both satisfactory to their interest as well as tickle their serendipitous interests? So what kind of surfaces or canvases or user experiences can we provide? And on the other side, is the algorithmic work, is how do we, on whatever surfaces we're talking about, do we do a better job of understanding the ecosystem, of working with the ecosystem to improve the signals, and understanding better from our own perspectives as to what kind of stuff should we surface to users, given either whether it's a query of, you know, ISIS, tell me the latest that's going on with ISIS, or I'm just looking for something interesting to read right now. And how do we do a good job of that as well?
Do you consider Facebook's view on delivering news like maybe a little dangerous? Because they say they want my friends to deliver the news that my friends are interested in. And journalism is different. I mean, journalists have to tell people what they have to be interested in, not or what they should be interested in, not what they are already interested in.
I think that's a fair point. But I think, frankly, we also often, and I say we, I mean the global we, misunderstand, in a sense, the nature of people's interests. And so to your point, you know, there's an awful lot of effort that goes on in terms of how do I personalize a news experience. And I often think that frankly, the approaches are misguided because somehow it's driven on the notion that, you know, I'll give you, here's the example I've often given. There was a scandal in the United States, a political scandal in the United States several years ago, where a U.S. congressman by the name of Andrew Weiner, of all names, got involved in a sexting scandal. Right, and so the classic news personalization system would look at the fact that I read 6 articles about Andrew Weiner's sexting scandal, and it would conclude that A, I was interested in Andrew Weiner, no; B, I was interested in U.S. Congress, no; and C, that I had an ongoing interest in sexting, probably not. Right, what I did have an interest in was the fall from grace. Right, what I had an interest was those story archetypes that represent our sense of our reflection of our humanity and the humanity around us. Right, that in a sense, when one thinks about news, it's as much about us wanting to know more about the things that we don't know than the things that we do know. It is about us finding that serendipitous article about a subject that we had no idea we might have an interest in that was brilliantly written that all of a sudden opened up new avenues to me. I think, frankly, that is, you know, the big objective is how do we do that in a better way, which involves, to your point, not only telling people what they want to know, but giving people an opportunity to learn what they don't know, learn what they should know. It's a challenge. At the same time, obviously, it's not up to Google to set the agenda, the news agenda. It is indeed to try to provide that variety and to provide that level of stimulation as best we can from our perspective.
Yeah. Ich wollte nur gucken, ob jemand noch eine Frage hat. Dann können wir direkt rübergehen zu Thilo Jung. Und zwar hast du ja gerade schon so interessiert nach Facebook gefragt. Thilo ist nämlich viel unterwegs bei Facebook, natürlich auch bei YouTube, hat seinen eigenen YouTube-Channel und ja, da gucken wir uns jetzt mal ein paar Ausschnitte an.
Kannst du kurz erzählen, wie das kam?
Es ist unheimlich nah zusammen, aber das ist vielleicht in diesem Format so.
Ach so,
okay, jetzt merke ich es erst.
Was haben die gegen euch?
Eine spannende Frage, so richtig kann ich es auch nicht beantworten.
Du kennst WhatsApp?
Ja, klar.
Warum wird überwacht?
Wir stehen jetzt hier vom Reichstag, da wollt ihr rein.
Ich wäre davon nichts mehr überrascht.
Das heißt, du warst irgendwann auch jung und naiv.
Jetzt haben sie mich wiedererkannt, das finde ich ganz gut.
Anders als sie hat die Bundeskanzlerin mich nicht geduzt.
Ohne Scheiß.
Ohne Scheiß.
Ich glaube, dein Mikro hängt. So.
Irgendwas ist kaputt.
Jetzt so? Funktioniert es, ja. Also, Thilo, du hast angefangen bei der Zeitung, dann bist du zum Radio, dann warst du, glaube ich, währenddessen noch weiter bei der Zeitung und dann hast du deinen eigenen YouTube-Channel gegründet.
Ich war bei der Zeitung, habe irgendwie nebenbei, neben der Schule und neben der Armee geschrieben, war dann hier in Berlin zum Studium, habe nichts mehr mit Journalismus zu tun gehabt und irgendwann habe ich dann durch Freundschaften wieder irgendwie den Weg ins Radio gefunden, habe ein bisschen was geschnitten und Beiträge gemacht, ja.
Aber wie kam das dann, dass du so viel, also du hast ja richtig Zeit investiert für deinen YouTube-Channel und verdienst damit gerade kein Geld. Wie kam's? Nein, ich meine es jetzt nicht so negativ. Nein, du bist ja erfolgreich mit dem YouTube-Channel. So meine ich das nicht. Ja,
sie hat recht, dass ich mit dem YouTube-Channel kein wirkliches Geld verdienen kann, weil ich bin der Überzeugung, mit Journalismus kann man aktuell auf YouTube noch kein Geld verdienen. Außer man heißt halt Weiß und macht halt noch irgendeinen anderen Bullshit dazu. Das ist der eine Punkt. Ich hatte Lust drauf. Also ich hab das gemacht, worauf ich Lust hatte und habe gedacht, ich probiere mich aus. Und das Jung-Naiv-Ding war jetzt ja auch nicht der erste Versuch, sondern am Ende der zweite oder dritte. Und es hat Klick gemacht. Also mir hat Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass die Leute das irgendwie interessiert und die Leute haben dann auch irgendwann gesagt, mach weiter. Und dann habe ich weitergemacht. Dann habe ich irgendwann Crowdfunding gemacht und dann kam irgendwann TV-Sender an und hat nach 70 Folgen, also wir haben glaube ich 70 Folgen oder 75 Folgen gemacht, wo wir halt keinen einzigen Cent verdient haben. Und dann kam irgendwann der richtige Sender an, es kam mehrere Sender an, aber es kam der richtige Sender an, der gesagt hat, mach's bitte bei uns.
Genau, dann kam Joyce, dann wurde das finanziert.
Oh. Ja, ich halte es so.
Okay. Und wie sieht jetzt deine Zukunft aus? Also wie stellst du dir das am besten vor? Weil dein YouTube-Channel ist sehr erfolgreich. Wie möchtest du?
Ich weiß nicht, wie man heutzutage Erfolg definiert. Also ich bin froh, dass der YouTube-Kanal oder die Sendungen bekannt sind. Das ist die Hauptsache. Ich weiß es echt nicht.
So. Ach, da kommt unser Retter. Ja. Danke.
Kann ich trotzdem weiterreden? Ne?
Ja, ja, ja.
Ach so. Ich glaube, das ist mein Bart. Ja?
Der dich zerstört. Ja.
Schrei einfach. Schrei es raus.
Jetzt. Super. Vielen Dank.
Ein bisschen wie Star Trek. Ja. Ja. Ja, gut.
Sehr gut.
Die Frage war, wie ich...
Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also wie über Crowdfunding?
Nein. Na, also Crowdfunding ist immer, glaube ich, projektbezogen. Also wie letztes Jahr, als wir auf Europatour gegangen sind und gesagt haben, hey, unser TV-Sender hat nicht die Kohle oder will uns das nicht unterstützen, aber wir wollen das trotzdem machen, komm, wir brauchen dafür Summe X. Also projektbezogen werde ich auf jeden Fall Crowdfunding machen. Es kommt auch aufs Format an. Also ich merke jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ein Jahr lang, sind wir Mitglied der BBK und seit einem halben Jahr oder seit 3-4 Monaten filmen und dokumentieren wir das. Das haben wir bisher immer pro bono gemacht. Und jetzt habe ich mal vor einem Monat die Leute gefragt oder meine Follower gefragt, ob die da bereit wären, dafür zu bezahlen und habe ihnen gleichzeitig klar gemacht, dass ich dafür noch nie einen Cent verdient habe im Vergleich zu allen anderen Journalisten, die da drinnen sitzen. Und sie haben gesagt, ja, und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ich weiß nicht, wie viel am Ende da rauskommt. Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Und ansonsten, es muss immer irgendwie auch mal querfinanziert werden. Ich meine, ich finanziere meine Arbeit oder meine Jung-Naiv-Arbeit dadurch, dass ich bei Krautreporter aktuell das veröffentliche und davor beim Fernsehsender. Der Fernsehsender ist jetzt leider pleite, sonst wäre es auf jeden Fall weitergegangen.
Ja, die haben ja auch mit dir, du hast ja auch einen Preis gewonnen. Also quasi mit dir.
Ja, nee, wir waren nur für den Fernsehpreis nominiert, also wir haben keinen Preis bekommen.
Aber sie waren nominiert, das ist ja auch schon mal
gut. Ja, aber wir waren halt die einzige und erste Produktion, die extern quasi von extern kam, und da haben sie die natürlich gleich als erstes geschnitten.
Deine Kritiker werfen dir ja meistens vor, dass du vielleicht den Hang zur Selbstdarstellung hast, aber das ist ja auch Programm. Also ich meine, das ist ja wichtig, sich als Marke zu etablieren. Findest du, also musstest du dir deine Marke selbst aufbauen?
Ja, also die hab ich, glaube ich, schon vorher aufgebaut gehabt. Ich habe dann irgendwann nur gemerkt, dass es etwas bringen kann, wenn ich auch mein Gesicht extra an die Kamera halte. Also das war jetzt irgendwie, ich wollte halt nicht so diese typischen Radiointerviews machen, wo ich quasi hinter der Kamera stehe und einfach nur den Menschen interviewen wollte, sondern weil das Konzept des Formats ja war, dass es Jung und Naiv heißt, dass ich einen jungen und naiven und teilweise nicht gut informierten Menschenspiele, war es, glaube ich, auch wichtig, dass die Leute sehen, wie ich auf den Gast reagiere. Also mit den Menschen, wie ich mit dem umgehe, welche Mimiken, Gestiken ich einsetze und so weiter, damit das ein bisschen reflektiert. Aber es war jetzt nie der Ansatz, dass ich das aus Selbstdarstellungssucht mache, sondern das war einfach ein netter Nebeneffekt, ich hatte auch keine Angst vor der Kamera darum.
Und deine Beiträge sind ja meistens fast eine Stunde lang. Das hat aber auch einen bestimmten Grund bei Jung und Naiv.
Nee, wir haben kein Zeitlimit. Also es gibt halt Leute, die haben nur 20 Minuten Zeit, dann drehen wir halt nur 20 Minuten. Aber wenn uns halt Menschen sagen, ja, wir können eine Dreiviertelstunde drehen und am Ende reden sie weiter und jetzt am Ende sind 2 Stunden, dann habe ich damit kein Problem. Wir veröffentlichen das. Also das war... ist einer unserer Prinzipien, dass wir das transparent, auf jeden Fall auf YouTube transparent machen, dass wir da nichts rausgeschnitten haben. Im Fernsehen ist das eine andere Sache, da mussten wir auf 27 Minuten runterkürzen, das ist was ganz anderes, aber online sehe ich halt keinen Grund, es nicht in Vollständigkeit hochzuladen, und ich finde das auch einen wichtigen Gegenpunkt gegenüber den den anderen Medien, wo immer beschleunigter Journalismus herrscht und immer muss was Neues passieren, immer was Neues passieren und immer neue Nachrichten, immer neue Artikel, immer neues Clickbait. Und ich bin eher so für Entschleunigung und sage, komm, setzt euch einfach mal eine Stunde hin und hört den Menschen zu, wenn ihr das interessant findet. Also ich sage ja gar nicht, dass alles interessant ist und dass man sich alle 250 Folgen jetzt mal angucken muss. Aber wenn jemand Interessantes da ist, dann höre ich dieser Person lieber eine Stunde oder anderthalb Stunden zu in Gänze und verschaffe mir ein Bild von der politischen Haltung dieses Menschen als in 2 Minuten in einem Beitrag im Heute-Journal.
Ja, da wird auch, glaube ich, nicht vorgeworfen.
Es ist ergänzender Journalismus. Ich kann den Journalismus, den andere machen, nicht ersetzen, will ich auch gar nicht, aber ich finde, das ist ein wichtiger ergänzendes Format.
Ja, dann wird dir auch nie vorgeworfen, dass du irgendwas aus dem Kontext gezogen hast, oder? Ist ja auch ganz gut. Also wenn du es durchgehend zeigst. Du hast ja gerade zum Weltfrauentag einen heftigen Shitstorm erlebt. Mhm. Und viele fanden ja deinen Instagram-Eintrag sexistisch. Und wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Jetzt mal auf der anderen Seite zu stehen.
Was danach passiert ist, oder was?
Ja, also wie genau, nachdem du das veröffentlicht hast und auf einmal ging's los. Wie war das?
Das war ja nicht irgendwie... Das kam, glaube ich, 4 oder 5 Stunden später. Also ich hatte es halt nur auf Instagram gepostet, nicht irgendwie auf Twitter oder Facebook, wo die meisten meiner Tausenden von Follower sind, sondern halt wo ein paar Stück abhängen. Und dann habe ich mich halt irgendwann gewundert. Wir haben gerade an etwas gesessen und geschnitten und dann kam auf einmal ging das Ding auf Twitter los und ich wusste erstmal nicht, was mir geschieht und ich war im ersten Moment halt so, darüber regen Sie sich auf. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, habe mit meinem besten Freund geredet, der dann auch schon gesagt hat, ja, ist halt bescheuert. Und dann habe ich überlegt, wie man reagiert. Ich wollte halt auch nicht irgendwie PR-mäßig reagieren, also immer nur so sagen, wie man das am besten politisch sagt, damit man quasi immer noch sich rausreden kann oder so weiter. Also, ja, da stehe ich zu oder so weiter. Sondern mir war halt klar, okay, das war ein Fehler und das wollte ich so deutlich wie möglich sagen. Und halt auch nicht diesen Politsprech verwenden, den sonst andere verwenden, den ich ihnen das immer vorhalte. Und ich habe es dann versucht zu klären. Und dann hat's den nächsten Morgen die nächste Welle gegeben, nachdem mein Chef dann gesagt hat, das ist scheiße. Und das wird Konsequenzen geben. Das hat dann die zweite Welle des Ganzen nochmal ausgelöst. Und ja, dann war ich quasi gefangen also in diesem Sturm, weil ich kam dann ja nicht mal raus und hatte dann einfach nur noch den Antrieb, das nochmal deutlicher klarzustellen und hab dann nochmal eine längere Entschuldigung geschrieben.
Was ist dein Rat an Leute, denen das passiert, jetzt wo du das erfolgreich überlebt hast?
Ich glaube, inklusive mir würde ich einen Rat geben, immer vorher nochmal nachdenken, bevor man eine Reaktion ablässt. Und das gilt halt nicht nur für mich, also im ersten Moment, denke ich nicht drüber nach, poste ich, finde ich lustig, sondern halt auch für Menschen, die das dann rezipieren und sagen, das ist so.
Also, aber ist nicht die geile Nachricht, dass du es überlebt hast?
Ja, also da ärgern sich wahrscheinlich manche auch sogar, dass ich jetzt...
Ja, ich überlege gerade, so, weil du es erzählt hast, eigentlich mit dem, man kann es ja mit dem Kotau dann keinem recht machen, weil in dem Shitstorm sind sehr viele, die wollen nur diesen Akt der Aggression ausüben. Denen ist das völlig Wumpe, was du wirklich denkst.
Klar.
Und ob es nicht auch ein Rat sein könnte, zu sagen, ich bin jetzt mal 2 Tage nicht da.
Ja, so habe ich es ja gemacht. Also ich bin seit 2 Wochen offline.
Du kannst jetzt wiederkommen. Die haben das vergessen.
Ich hoffe es. Glaube ich aber nicht. Also ich meine, es gibt ja auch wirklich Menschen, die einfach so bösartig sind, vielleicht auch manche hier im Raum, die die wollen, dass das hängen bleibt. Die wollen, dass das, wir waren ja beim persönlichen Brands, beim Journalisten als Brand, dass da was stecken bleibt, dass da Schmutz geworfen werden kann und mal gucken, was hängen bleibt. Und egal, ob das jetzt mit der Realität zu tun hat, ob man das nur projiziert, sondern warum nicht? Ist ein Arschloch, warum nicht?
Ich glaube, in ein paar Jahren wird man sagen, bist du schon erwachsen oder hattest du noch keinen Shitstorm?
Genau.
Das ist gut. Wir müssen hier merken.
Nochmal Steinbrück zum Beispiel. Wir leben in einem Land, wo du alle 1,5 Jahre mit der Nummer echt Presse haben kannst. Ne? Ja,
das wird mein nächster sein.
Also gut. Wenn du wirst das überstehen.
Ja. Ich meine, das Gute war, es war jetzt auch nicht mein erster. Es gab ja immer wieder welche, wegen anderer Sachen, manchmal auch nur wegen Krautreporter und ich wurde dann mit reingezogen, jetzt war es mal andersrum.
also es war nicht mein erster, das war glaube ich auch ein Vorteil, dass ich wusste, okay.
Wie du damit umgehst.
Ja. Also ich konnte nur ahnen, wie man damit umgeht, weil am Ende weiß man ja nie, was irgendwas passiert. Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall gesagt, ich mache jetzt erstmal nichts mit Journalismus, sondern mache ab April erstmal was Neues, suche mir einen neuen Arbeitgeber und gehe mal aus dem Journalismus raus.
Echt? Wirklich?
Ja, klar.
Was willst du machen? Ich meine, das ist doch schön, dann sind wir gleich die Ersten.
Ja, aber das, gut, das vielleicht, ich will nicht zu viel sagen, aber weil es nicht offiziell ist, aber ab April. Mal gucken.
Okay, also noch ein paar Wochen.
Zwei Wochen.
Okay. Okay, wir können gespannt sein. Dann, wir lesen es bestimmt auf Google News.
Ich weiß nicht. Also meine Inhalte, meine journalistischen Inhalte werden nicht auf Google News gefeatured.
Warum?
Ja, warum ist das so? Also kann es einen guten Grund geben?
Klagemauer.
Oder ist es aber kein Journalismus, oder ist es nicht gut genug?
Well, first of all, if you're not in the Google News Index, if you are, you know, have you submitted actually to be part of the Google News Index would be the first question. Yeah. And we don't make, you know, our judgments about who's in and who's not has nothing. The rules are very simple. We simply expect the site to be actually doing news coverage, current events coverage of some form, whether it's about the pharmaceutical industry or whatever. It doesn't really matter. You know, we don't put in the news index, you know, do-it-yourself sites on how to knit a sweater. Is really about the only rule. Otherwise, we make no judgments about who's in and who's out. So, frankly, if what you're doing is news and you're not in the news index, you should submit your site and we'll add it.
That's the point. I don't think it's news. It's different. It's like explaining the news or looking behind. It's not news. Like news as in, that's new.
Yeah. Again, one could say the same of, say, Vox.com, yeah. Which also says what they do is not so much hot news coverage as the story behind the story. They're in the Google News Index.
All right. I'll try.
Yeah.
Jetzt gehen wir mal von der Zeit von Instagram und Facebook rüber zur Zeit, wo man Beiträge im Radio noch mit der Schere geschnippelt hat. Da war ich nämlich auch schon da, wie du. Da habe ich gerade angefangen, wo es aufgehört hat. Und ja, jetzt gehen wir rüber zu Friedrich Küppersbusch.
Franz Josef Wagner. Er hat das Talent, so zu schreiben, dass man sich nach jedem Wort gründlich duschen möchte.
Guten Abend, wir sind's. Und vamos, werden wohl dieses Jahr 5 Millionen Deutsche, geschätzt die 770.000 Mallorquiner, besuchen. An jedem Tresen willkommen als die Eimerweisen aus dem Morgenland. An jedem Bikini bilden sich spontan schnelle Rheingreiftruppen. Und überhaupt Urlaub auf Mallorca, das ist Freiheit, bis der Arzt kommt. Deutsche in freisaufender Hodenhaltung.
Putin, Input, das ganze Gegenteil davon, oder Ras. Putin, lasen wir diese Woche sehr schön. Rasputin, das war ja dieser Spökenkicker und Hellseher, der den russischen Zaren beraten und seine Gattin gevögelt hat. Vielleicht wäre es historisch glücklicher gewesen, das genau andersrum zu machen.
In seinem Büro in Bonn ist jetzt Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Aber wir sind hier in Köln. Schade eigentlich, ne? Zu einem ganz anderen Thema.
Und wie finden Sie Männer mit Sockenhaltern?
Was hat das mit der Klimakonferenz zu tun?
Ich will wissen, ob ich mich gehen lassen kann, weil die sind zu kurz.
Sie können machen, was Sie wollen.
Ja, danke.
Sehe ich so blöd aus, als würde ich drauf reinfallen?
Na, selbst wenn Sie so blöd aussehen, könnten Sie ja klug sein. Das könnte eine Tarnung sein. Fangen wir mit einer harmlosen Frage an. Wie klappt's im Bett?
Stimmt das eigentlich, dass der Westfale wortkarg ist?
Ja. So. Mit viel von gesagt.
Das ist mein Vorbild.
Ja, alle reden hier heute von YouTube-Stars. Und bist du nicht eigentlich der Pionier der YouTuber, ja. der LeFloid der 90er?
Ja, genau. Es ist dann so, dass man wegen mir YouTube dann erfunden hat, nachträglich. Wir sagen, Mensch, schade, wenn wir das damals schon gehabt hätten. 15 Jahre. Vorm Krieg. Ja. Ich sehe vieles mit großer Sympathie. Mein Kollege Wolfgang Korun, der in der Sendung, aus der hier auch zitiert wurde, Interviews geführt hat, der hat das auch, diese
Distanzunterschreitung gemacht und ich freue mich dann, zumal Wolfgang ja dann leider sehr bald nach Ende unserer Sendung auch verstorben ist, dass da was weitergelebt hat, auch ohne dass junge Kolleginnen und Kollegen das überhaupt wissen. Und kennst du Wolfgang?
Ja, ich hab's darauf angelehnt. Also das war ein Ding. Ich
fand, ja, das also eine der ersten Lehren von Wolfgang, weil er wurde immer gefragt, warum rückst du den Leuten? Das ist der den Leuten so auf die Pelle rückt, genau. Im buchstäblichen und übertragenen Sinne. Und Wolfgang machte dann so und sagte, wenn wir so weit auseinandersitzen, kann ich dich nicht schlagen und auch nicht streicheln. Das heißt, eigentlich ist unsere Interaktion zu einem Interview kastriert, die doch ein Gespräch sein könnte. Und da freue ich mich natürlich total, wenn das jetzt eine oder zwei Journalistengenerationen später du damit weiter oder Leute damit weiterarbeiten. Klar.
Warum glaubst du denn, ist YouTube zurzeit viel, viel, viel cooler als Fernsehen? Was ist denn die Zukunft? Was meinst du?
Ganz viele Gründe. YouTube, es ist die Magie des Bewegtbildes. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Ich bin nie dabei gewesen. Es muss wahr sein. Wir haben gerade in Deutschland wieder eine Debatte darüber, dass das auch gar nicht stimmt und dass es auch eine Menge Technik gibt, mit der man da eine Menge Spaß haben kann. Kein Gate, kein Flaschenhals zwischen den Menschen, die Medien rezipieren, vielleicht auch selber etwas gestalten möchten, war so eng wie der zum Fernsehen wegen des Kostenpunkts, was wir eingangs schon diskutiert haben. Um an dem strengen ZDF-Sendetechniker, der ganz am Ende nach der inhaltlichen und redaktionellen und sonstigen Abnahme nochmal sagt, naja, der Schwarzwert stimmt aber nicht. Um an dem vorbeizukommen, reicht heute eine 600-Euro-Kamera aus dem Mediamarkt. Und das, was auch in dem Film drin ist, das kleine Studio, was wir in meinem Büro gebaut haben, das hätte halt noch vor 10 Jahren hätte es nur 500.000 Euro gekostet. Das ist jetzt so ein Tricaster, der alles kann, was ein großer Bundesliga-Ü-Wagen kann, und der kostet halt 30.000. Und selbst ich kann ihn bedienen. Das ist vielleicht noch schwieriger als der Preis. Also das Gate ist offen, und damit kommen viel mehr Inhalte zutage, die früher entlang der Strecke des Geldes, dass du besorgen musstest, um Bewegtbild herstellen zu dürfen, ob du jetzt einen Fernsehsender irgendwie überreden musst oder Filmförderungen oder Produzenten, das hat viel mehr Freiheit gebracht, Bewegtbild schneller und unzensurierter zu den Menschen zu bringen. Und das ist natürlich sehr viel cooler als all das. Es hat dazu noch dieses Wir sind die Alternative Aroma. Also das wird erst böse für YouTube, wenn alle merken, es ist ein Monopolist. So, aber im Moment ist YouTube noch ein Angriff auf die etablierten Bewegtbildmedien und es ist immer noch ein bisschen Robin Hood. Das Fernsehen hat es nicht gezeigt, aber bei YouTube habe ich es gesehen. So, YouTube ist mein Freund. Das wäre, also ich glaube, die ist so geil, die Strategie, die kann man sich nicht mal ausdenken. Aber wenn, dann Hut ab.
Du bist ja 2013 als erste WDR-Größe ins Internet gegangen und hast dich getraut. Und hast du denn damals schon dieses Potenzial erkannt?
Der kleine Friedrich möchte im Internet abgeholt werden. Ja. Nein, der WDR wollte gerne, dass wir was für die produzieren, und das ist ein Landesprogramm, da gibt es jetzt wenig Überschneidungen zwischen so einem, Sie sagen es in Ihrer Werbung jetzt selber, Heimatsender und dem, was wir als politische Bewegtbildproduzenten machen. Und wir haben gesagt, also was wir sexy fänden, wäre, wenn ihr euch mal einen Tritt geben würdet und würde 360 Grad versuchen. Und wir stellen ein Produkt her zur Bundestagswahl, das eine klassische Fernsehsendung ist, dass wir sehr kostengünstig produzieren, dass wir deswegen auch spät senden können. Es ist dann letztlich auf zwei Fernsehsendern gelaufen, eben WDR Fernsehen und 1 Festival, wo der Spiegel.de ein Interesse hat, es zu publizieren am nächsten Morgen, wo wir es bei YouTube präsentiert haben, noch über verschiedene Möglichkeiten auch im Zusammenhang mit dem Election-Portal diskutiert haben. Und für den Sender war das dann, glaube ich, einfach der Kaufpreis. Dass der Sender gesagt hat, diese bescheuerte Produktionsfirma will es halt allen geben, dann lässt sie halt machen, wenn wir es auch kriegen. Und jetzt inzwischen hat der WDR unter seiner neuen Leitung, also neuer Intendant, neuer Fernsehdirektor, so eine Branche 360 Grad aufgerufen, wo junge Kolleginnen das systematisieren sollen. Von daher war das auf jeder Ebene erfolgreich. Also auch als Frage an die Überlebensstrategien öffentlich-rechtlicher Sender.
Hast du damit was zu tun mit diesem Pseudo-Lefloid-Projekt?
Nein.
Okay.
Aber ich freue mich, dass sie es machen. Also ich glaube, da mussten schon Formulare ausgefüllt werden, die diesen Raum füllen würden.
Ja. Das ging. Ja? Ist es nicht schwer, jetzt gerade in dieser Zeit als TV-Produzent sich immer wieder neue Ideen einfallen zu lassen? Wie machst du das?
Naja, es ist schon ein bisschen so, wie Richard auch sagte. In dem Fall, not it's the economy stupid, sondern it's the idea, it's the expertise stupid. Also es ist eine Reduktion und auch oft, glaube ich, für viele Kolleginnen und Kollegen eine Strangulation auf, wenn du nicht das ganz dicke Ding hast, ist der Distributionsweg auch egal. Also dann kannst du vielleicht irgendwelche Gremien schwindelig reden, das ist jetzt kulturpolitisch sehr bedeutsam, wäre mal 24 Minuten deine Fingernägel abzuschwenken. Aber wenn sie es dir glauben, hast du Glück gehabt. Es geht zurück darauf, einen Inhalt zu erzeugen, der so großartig ist, dass du sagst, in Teilen wird er sich sogar zum Beispiel über soziale Netzwerke sein, will ich auch selber suchen. Und dann ist es eigentlich nicht beängstigend, sondern ja, es ist beängstigend für Leute, die keinen Bock auf Wilden Westen haben. Das kann ich auch verstehen, weil es ist ja auch gesetzlos. Es kann ja auch sein, dass dein Produkt da erfolgreich ist, wo es überhaupt keine Refinanzierung gibt. So, dann warst du toll, aber sagst im April mache ich dann doch lieber was anderes. das wird so nicht weitergehen. Im Guten ist es Goldgräberzeit, weil du alles ausprobieren kannst. Weil du diese ganzen Gatekeeper, die früher auf dem Weg zwischen dir und deiner Idee von einem Bewegtbild standen, weil du die nicht mehr vor der Nase hast. Langfristig sagst du, am Goldrausch im Wilden Westen haben verdient die Leute, die die Eisenbahn gebaut haben, die Kneipen gebaut haben, die die Banken gebaut haben. Die Goldgräber haben nichts dran verdient. Also da ist die nächste operative Aufgabe für die Urheber, die das Ding am Laufen halten.
Aber für ihn als Produzent, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber kann ja auch sein, dass du auf YouTube siehst, da macht einer was, die Idee finde ich gut, ich rede mal mit dem.
Es ist, also ich glaube, den Irrtum haben viele Fernsehsender schon gemacht und sind ein bisschen in die Grätsche reingelaufen. Da ist YouTube auch ein popkulturelles Phänomen und viele Leute akkumulieren Fans bei YouTube mit dem, was sie da performen. Die dann sagen, der ist cool, weil der nicht zu dem großen Notensender geht. Das ist ganz ähnlich mit zu der kleinen Band, die Indie oder selber ihre CDs presst und die beim Konzert verkauft. Und wenn sie exakt das nächste gleiche Album an den Major verkauft, die sind jetzt auch, die prostituieren sich da. Also ganz schwer, das haben schon Fernsehsender versucht. Es gibt umgekehrt auch, Stichwort Liv Lloyd ist gefallen, YouTube-Protagonisten, die sehr vernehmbar anklopfen beim Fernsehen. Ich würde immer abraten. Ich würde sagen, ich könnte es verstehen, wenn jemand vom Paradies in die Hölle will, aber doch nicht in eurem Alter. Also die sind ja, da ist dann wieder die Frage, ob YouTube zum Beispiel sagt, es gibt eine bestimmte Zielgruppe, wo die Personalisierung eines vertrauenswürdigen Hosts oder einer vertrauenswürdigen Performerin und ihre Sogkraft und damit auch ihre Sogkraft, andere YouTube-Beiträge interessant zu machen, so hoch ist, dass man mehr tun muss, als nur ein Marktplatz zu sein. Das ist eine spannende Frage. Stelle ich die Druckmaschine her und sage, hier kann jeder drucken kommen und ihr müsst mir nur das Drucken bezahlen, oder habe ich ein verlegerisches Anliegen?
Und was würdest du sagen, aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, um gerade zu dieser Zeit ein erfolgreicher Journalist zu sein? Also vielleicht so drei Eigenschaften, die du uns vielleicht nennen kannst?
Spezialisieren oder dem vertrauen, was man selber, wo man glaubt, das ist meine Trüffelnase, sagt, da geht's hin. Das ist mir wichtig, auch als Bürger. Unabhängig bleiben. Also Argwohn gegenüber, letztlich auch noch Argwohn gegenüber allen, die einem Geld geben wollen, obwohl man das so gerne haben möchte. Und vergiss nicht, warum du hier bist. Also wenn es dir um Spaß geht, dann hab auch Spaß.
Okay, gemerkt.
Bevor ich übrigens meinen YouTube-Kanal angefangen habe, bin ich zu Friedrich Küppersbusch gelaufen und habe ihm, glaube ich, nicht die Jung-Naiv-Idee, aber die davor erzählt. Dass du gesagt hast,
niemals. Nee, du,
lass.
Ich weiß nicht,
was. Aber was ich sagen wollte, das war eine gute Motivation, es einfach dann trotzdem selber zu probieren und auf YouTube zu gehen.
Ich weiß nicht, wie tief wir jetzt in die schmutzige Wäsche einsteigen wollen. Du hast mir vor allen Dingen bei allen Künstlern, die ich zu dem Zeitpunkt produzierte, erklärt, was das für Pfeifen sind. Und ich habe gedacht, okay, der Junge, der ist ganz gut, nur wenn ich den reinhole, rasten mir alle anderen Künstler aus. Also lass ihn erstmal auf die Weide und wenn er die Schultern hat, mit Heiner Bremer mal so einen Abend zu verbringen.
Und wie hat er sich entwickelt?
Nein, ich finde es ja viel besser, die Form in diesem nicht niederkartätschten Raum, den zum Beispiel eine Plattform wie YouTube bietet, zur Reife führen zu können. Also diese Leute, die durch zig Castings gehen, die zig mal ihren Kleidungsstil, ihren Frisurstil, so kannst du aber nicht fragen, die stehen ja alle wie Metaware, wie H&M, Poster Boys, abends in den Regionalmagazinen und du schaltest es ein und schaltest es aus und denkst, was habe ich jetzt gerade noch gesehen? Und das ist übrigens bei Dokus ganz ähnlich, dass die Nischensender, die zum Beispiel so ein Projekt wie Thilos Projekt sich leisten könnten und auch sollten und damit auch einen Vorteil erwerben könnten. Also ich weiß nicht, wie lange macht Charlie Rose seine Sendung? 30, 40 Jahre? Wie lange hat Larry King das gemacht? Also das können ja durchaus in Amerika können
40 Years.
Ja,
30
Years. Yeah. Also
ja, so lange will ich es ja nicht machen.
Ja. Also die Nischensender kannibalisieren sich ja, indem sie alle Dokus von der BBC kaufen. Die sind überall in der ganzen Welt gelaufen. Kosten dann, wenn sie hierhin kommen, auch wirklich nur noch 7.000 Euro die Stunde. Dafür können wir kaum produzieren. Du nicht, ich nicht. Es geht kaum. Zumindest nicht auf dem bildnerischen Level, in dieser Kino-Qualität. Und den einen Abend sendet das N24, den nächsten D-Max, den dritten Abend Phoenix. Und das Publikum sagt, ich habe gestern eine geile Doku gesehen, ich weiß auch nicht mehr wo. Herzlichen Glückwunsch. Dann waren die 8.000 auch noch zum Fenster rausgeschmissen. Also da steht auch noch ein Lernprozess bevor, wo neue Bewegtbildmedien großen Beitrag leisten können, wenn sie ausformulierte Handschriften hervorbringen. Je früher man in diese Maschinerie geht, desto eher wird man glatt geschliffen.
Aber was kommt denn gerade besonders gut an bei den Fernsehsendern so? Also,
ich glaube, wenn du Richard überzeugst, dich bei YouTube höher zu ranken.
Nee, aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, wenn du deine Formate verkaufst, gibt es ja bestimmt immer so Wellen. Da kommt jetzt gerade gut an, vielleicht, wenn man irgendwie das Wort Cross-Promo in den Mund nimmt und jemand irgendwie, der aus dem Netz kommt, dann ins Fernsehen oder umgekehrt. Aber sind da vielleicht nicht die, sag ich mal, TV-Sender jetzt auch ein bisschen entspannter geworden durch ihre Mediatheken, dass sie sagen, okay, man findet uns auch im Netz oder so, dass jetzt vielleicht wieder andere Trends sich gut verkaufen?
Mich erinnert es tatsächlich ein bisschen an die Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er, als wir im herkömmlichen Fernsehen Experimente machen konnten, wie einige, die in dem Einspieler auch zitiert waren. Das war einfach die blanke Angst vor der kommerziellen Konkurrenz. Also wir konnten in den öffentlich-rechtlichen Sendern, die damals Monopolisten waren, plötzlich Dinge machen, die vorher nie möglich gewesen waren, weil die dachten, jetzt kommt RTL, jetzt kommt ProSieben, Sat.1 und die werden uns richtig was vormachen. Und die Situation ist jetzt auch ein bisschen gegeben bei allen Sendern. Das RTL hat gesagt, oh, YouTube ist eine geile Sache, wir machen Clipfish und machen das nach und sind gescheitert. Dafür gibt es eine ganze Reihe Beispiele und jetzt im Moment sehen die, nee, das ist schon eine sehr feine Wissenschaft, wie man heute Bewegtbild so streut, dass es auch zum Nutzer kommt. So, erstens, im engeren gesellschaftlichen Bereich ist es so, dass wir mit der gesellschaftlichen Berichterstattung, politischen Berichterstattung, die dem auch einigermaßen unterwürfig verstanden, dem politischen Personal, dem parteipolitischen Personal das Mikro hinhält, unversehens zu denen zuverrechnet worden sind. Das Ansehen von Journalisten in Deutschland war noch nie so schlecht, ist gerade die aktuelle Umfrage ja veröffentlicht worden. Und dass damit auch dieser Talk-Zirkus anruiniert ist. Stattdessen gibt es einen Aufstieg von Bewegtbild, von Credibility, von Reportern, die nicht sagen, ich moderiere immer aus dem Studio einen Quatsch an, den ich weiß auch nicht woher, sondern ich war da. Also das ist eigentlich auch eine große Revitalisierung von ursprünglichem Journalismus. Reportare, die Dinge herbringen und nicht irgendwo im Studio sitzen und sagen, ich weiß sowieso alles besser. Das Zweite, was verschludert worden ist, gerechte Strafe, ist Haltung. Dieser politische Journalismus, der stattfand unter der Überschrift, was auch immer ich Sie jetzt frage, ich stelle die Frage so, dass Sie nächste Woche wiederkommen, erzeugt einen Gesprächsdiskurs, in dem es überhaupt nicht mehr abgeht. Erzeugt letztlich auch einen politischen Diskurs, der heißt, worüber wollen Sie denn gerne reden? Denn der Minister kommt sonst gar nicht, wenn ich einen Gast einlade, der ihm nicht passt in das Panel. Das heißt, die haben die Agenda gemacht. Da ist auch etwas von Erklärung über Systempresse, Lügenpresse, Medienpresse. Weil wir gedacht haben, wenn wir Parteipolitik machen, haben wir schon Politik gemacht. Falsch. Wir haben eine parteipolitische Agenda, also ein Produkt abgebildet und wir haben nicht wahrgenommen, was die Leute wirklich als politisch empfinden. Da ist es manchmal in diesen Hochpolitschwurbel-Journalistenkreisen schwierig zu sagen, die Leute, die Stern-TV bei RTL gucken, wo sich Herzschmerzgeschichte an Verbrauchertest reiht, meiner Wahrnehmung, die sagen, oh, da haben wir aber mal eine politische Sendung gesehen. Und es ist stinkend arrogant zu behaupten, nee, das war nicht politisch, weil der Bürger entscheidet, was politisch ist. Also da sind jetzt großartige Lernprozesse voraus und ich hätte gerne noch mal 50 Jahre in dem Job gerade. Ja.
So, ich merke schon, langsam bewegen sich alle so ein bisschen auf ihren Stühlen und wollen mitmachen und mitdiskutieren. Es wäre toll, wenn Sie einfach mal Ihren Arm heben, wenn Sie eine Frage haben an unsere tollen Gäste. Und wir haben auch Mikros vorbereitet. Es wäre super, wenn Sie die Fragen prägnant und kurz stellen, damit auch ja jeder rankommen kann. Ja, also nicht jeder, aber der größte Teil. Sie... Ich habe noch Fragen, also wenn so Sie nicht wollen. Okay, niemand. Niemand. Ach, eine Frage.
Christoph Dernbach von der dpa. Wir haben ja hier gerade in der Runde gehört, dass es ja offenbar keine Krise des Journalismus gibt. Aber meine Frage an Richard ist, haben wir eine Krise der Monetarisierung des Journalismus? Wie soll Journalismus künftig Geld verdienen?
I don't think we have as much a crisis of how journalism is monitored as we have challenges where those who have been operating under older business and product models are finding that those old business and product models don't necessarily translate to this ecosystem, right? As I was mentioning in an earlier talk today, I think too often what I see of existing publishers is they're thinking that the internet is simply an extension of their prior markets, when it's not. It's an entirely new market and requires complete rethinking about what the product should be, and in some cases, what the business model might be. So I think that's really the challenge, because at the same time, we're seeing pockets of, we're seeing the kinds of innovations. I'll give you my classic example at the moment, which is in France. And I think as we probably all know here, I mean, France has both a depressed economy and a struggling publishing industry. But in that struggling public industry, we have, an entrepreneur by the name of Edwy Planel, who was the editor-in-chief of Le Monde at one point, who formed a new organization called Mediapart, whose entire focus is investigative journalism, right? He's not doing high audience sports stuff or he's just hard-nosed investigative journalism, and it's a hard paywalled product. You have to subscribe to see their content. They are profitable, and they have 35 journalists doing hard investigative work, which shows that there is a market if you have a focus to what you're doing, and if you can create an understanding and an appropriate perception of value of what you're doing, people will pay. But I think in this general environment, what we're seeing is we've gone from an environment of in a sense scarcity to an environment where there is none. You know, as I've often said, to one extent, the biggest problem of news from an economic perspective is that there's too much of it. And what I mean by that is many of these areas, it's largely commodity, and people are doing and providing the same things. And so where's the differentiation that suggests that I should pay for what you're doing if I can get it from 14 other sources? Publishers in the United States would frequently say, I should have a paywall because look at what the Wall Street Journal does. They have a paywall and they do really well. And I say, well, the Wall Street Journal is high-quality business content provided to business users who, frankly, actually can write it off. That's a very different story from a general interest newspaper providing content which is now available from 3,800 sources on the internet. So where's the differentiation? Find the differentiation, provide the value, and the business model will be there, is my hard belief. And again, I think if Mediapart can do that in France, I suspect that it's highly tenable elsewhere.
Wir haben da hinten noch eine Frage.
Ja, ist auch schon ein Mikrofon.
Ach, super.
Carsten Behrendt, ich arbeite fürs ZDF. Ich habe eine Frage an Richard. Ich habe sehr aufgehorcht, als Sie gesagt haben, dass Sie 1 Milliarde Leser erreichen, ohne einen einzigen Journalisten, mit Algorithmen, die 65.000 Seiten durchscannen alle 10 Minuten. Ist der Journalismus der Zukunft oder ist der Journalist der Zukunft auch ein Algorithmus, der nach allem Möglichen sucht, nach Daten, die er selber aufbereitet oder nach verfänglichen Fotos von Prominenten, die ihren Popo in die Kamera strecken und dann selber darüber berichtet. Also hat der Mensch im Journalismus eine Zukunft oder ist der Autor der Zukunft ein Algorithmus?
I have yet in all of my exposure to high-end algorithmic work seen what you suggest is any possibility at all, at least not in my life. Who knows? You know, who knows what will be 100 years from now? Obviously, there are companies out there. There's a company in the United States, I think, called Narrative Science, for instance, that they can machine write a report on a soccer game. Okay, not really hard. You can look at the statistics and say a goal was scored here and so on, and he scored the winning goal, huzzah. That clearly is quite different from what I think we're all looking for in the complexity of issues that face us today. What we're looking for is that hard effort, is that nuanced judgment to help us to understand these problems and understand how we might think about them. That's far more complex than, I mean, we have a hard enough time getting the algorithm right to just try to do the right thing to make sure that this article we surface is about the subject that the user queried on, much less the notion of making those kinds of nuanced judgments. So I frankly don't see that in any reasonable near term by anyone in the sphere, and certainly not something that Google is interested in doing.
Ich meine, was mich beängstigt, sind nicht die zukünftigen Roboter, die Artikel schreiben, sondern Menschen, wirkliche Journalisten, die wie Roboter schon Artikel schreiben. Also das kommt mir manchmal so vor. Aber hier, Partei A sagt das, Partei sagt B sagt das, das war jetzt der letzte Stand. Dankeschön.
Also das kann. Ja, also da hast du aber einen Punkt am Wickel, den finde ich hochspannend. Ich glaube, darauf zielte Ihre Frage auch so ein bisschen. Je mehr ich mich mit dem Erfolg meiner journalistischen Produkte, zum Beispiel bei Google oder YouTube, befasse, desto mehr merke ich, was geht da und was geht nicht. Und gehen tut das, was bestimmten Suchparametern entspricht. Und du hast, glaube ich, eben selber gesagt, die Dinge, die nicht gespielt werden, die nicht medial hochgereicht werden, sind oft die wichtigsten. So, das ist der Punkt. Also die Algorithmisierung des journalistischen Arbeitens, das ist eine ganz einfache Geschichte. Das ist, Sloterdijk spricht von den Erregungsvorschlägen. Da weißt du, was du funktioniert. Da wird ein Tier schlecht behandelt, große Kinderaugen gucken dich an, irgendwas mit Sex und dann rollt die Nummer. So, nur damit kannst du dich ziemlich nah an den Abgrund ranschreiben. Und in dem Abgrund sind die ganzen Probleme, die in den Algorithmen nicht vorgesehen waren. Und darauf genau, denke ich, zielt das Problem, dass eine Maschine wie Google oder YouTube auch Trends immer verstärkt. Right or wrong. Wenn sie kein Herausgeber oder Verleger sein wollen, der sagt, wir haben auch ein verlegerisches Ethos. Also das muss man ja zum Beispiel Springer immer sagen, die haben einen Redaktionskontext und da ist Israels Staatsräson bumm aus. Deswegen würde ich ja immer nur sagen, wenn wir eine rechtspopulistische Partei haben, die sich als Zeitung tarnt und die diesen Moralkodex hat, wow, Glück gehabt. Das könnte ja noch schlimmer sein. Und das ist eine ungeklärte Frage an diese neuen Medienunternehmen. Habt ihr ein verlegerisches Ethos?
Kann Algorithmus Relevanz erkennen?
Kann er ethisch entscheiden?
Genau.
Das sind jetzt eine Menge interessanter Fragen für nächstes Mal.
Yes, I'm not sure what question I'm trying to answer, but I'm also trying to follow the translation a little bit late. So
also can an algorithm can it recognize relevance? Can it recognize ethical behavior?
Can it recognize ethical behavior? I wouldn't quite put it that way. I mean, again, even in the work that what we do is it's what I think algorithms can do, and again, it's all based on the signal out there, is, you know, can we understand the subject matter? Yes. Can we understand and begin to develop a sense of the reputation behind the voice? Yes, I think we can. Can we assess, which is what I talk about with the Trust Project, are there additional signals that might help us suggest that this article looks like it's been thoroughly researched? doing that would be one thing. Getting to the notion of understanding the ethics of the voice behind it is not something that I think is within our capabilities, not anytime soon. Now, you know, as we know, we are in a sense binary beings, right? We're made of chemicals, and it's all reduced down to mathematics. So who knows what will be the case 200 years from now, but I begin to suspect whether we'll actually have a planet to live on 200 years from now. So we'll see if and when we even get there.
Leider müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Ja, es ist leider jetzt vorbei. Und zwar fassen wir noch mal kurz zusammen. Also wir sollen immer auf die Qualität achten. Journalisten sollen auf ihre Qualität achten, sollen mit Leidenschaft an etwas arbeiten. Und ja, fällt noch ein bestimmter Punkt euch ein, auf den man auf gar keinen Fall vergessen sollte, was der Journalist von morgen mitbringen muss.
Die Leidenschaft auch übertragen, dass die Leute sehen, dass man da leidenschaftlich mit drin hängt, weil das ist, glaube ich, was irgendwie so als Authentizität bezeichnet wird, genau. Ist ein wichtiger Faktor. Also nicht verstecken.
Und darüber können wir alle auch gleich weiterreden. Und zwar, Essen und Getränke sind draußen vorbereitet. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren. Es hat mich sehr gefreut. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde. Ja, danke schön. Danke Ihnen. Danke.